Wir sind Juju und Fabi von den Vegan Superheroes.
Und in diesem Podcast helfen wir dir mit Leichtigkeit, vegan zu sein.
Willkommen bei Vegan Superheroes.
Wir haben heute so ein witziges Setting. Ich liege im Bett halb schief drauf, meine Beine hängen runter. Juju liegt auch auf dem Bett angelehnt, bauchfrei. Und wir liegen hier einfach rum. Und
kugelbauchfrei.
Und genießen die, ja, das Chaos, in dem wir noch sitzen, weil wir gerade unseren Schlafraum vorbereiten für das Baby, was kommt.
Mhm. Und alles wird umgeräumt.
Wie so häufig, genau, wenn eine neue Veränderung ansteht, erstmal Chaos. Oh, ist immer so anstrengend, das auszuhalten, aber es ist immer nur eine Phase. Es ist nur eine chaotische Phase.
Ja, und ich glaube auch, das Baby wird nicht sagen, Entschuldigung, wie sieht's denn hier bitte aus?
Was ist das für eine Kiste?
So war das. Ich habe mich hier neun Monate rausgeputzt und ihr habt hier nicht perfekt aufgeräumt.
Ehrlich.
Nein, aber bis es da ist, haben wir alles eingerichtet.
Geh ich stark von aus.
Ja.
Und wir wollen auch genau über deinen wunderschönen Bauch heute sprechen.
Über die vegane Schwangerschaft.
Ja.
Wir haben dazu schon ein paar Podcasts gemacht, das will ich direkt vorneweg sagen.
Mhm.
Und zwar einmal, der ist schon sehr, sehr lange her mit einer Ernährungsberater, mit der Anne.
Mhm.
Und dann, gar nicht so lange her, den verlinken wir natürlich auch unten, da war ich noch nicht schwanger, da haben wir aber einmal geredet über die vegane Schwangerschaft mit einer Ernährungsberaterin und Sechsfachmutter.
Ja.
Und dann im zweiten Teil haben wir dann über die Beikost und ja, einfach die veganen Kinder, auch mit Schulzeit und so weiter geredet. Das heißt, so diese ganz wissenschaftlichen Sachen könnt ihr da dann gerne reinhören. Hier wird es auch natürlich ein bisschen wissenschaftlich im Sinne von, ich erzähle, wie ich es mache. Aber da ich keine ausgebildete, fertige Ernährungsberaterin bin, werde ich jetzt hier keine allgemeinen Tipps geben, sondern sagen, was ich so beachte. Und es wird also eher ein persönlicher Blog, Vlog, Podcast, wo wir ein bisschen darüber sprechen, wie es bei uns abläuft. Wir haben eine Hausgeburt, wir sind vegan. Das sind natürlich Sachen, von denen wir wissen, dass es euch interessiert. Und deswegen wird es eher ein bisschen, ja, wie so ein Quatschen unter Freunden. So ein, erzähl mal, wie ist es bei dir?
Ich freue mich drauf. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Koro.
Ja.
Und ich bin gerade im Mandelmus-Wahn. Ich habe gestern hast du die gestern gegessen, die Cashew-Soße?
Ja.
Ja? Wir haben ja hier 2 Kilo Cashews von, also Bruch-Cashew von Koro und Mandelmus und Gemüsebrühe. Und das war's, Apfelessig. Das ist es basically schon.
Oh, und das war so lecker. Ich habe dich gar nicht gefragt, wie du es gemacht hast. Ich bin so nach meiner komischen Schwangerschaftsbubble schon, aber es war richtig lecker. Es waren so Spirelli, Vollkorn.
Genau,
und dann
Vollkorn.
Diese Soße dazu, Käsesoße.
Ja, genau. Und die Soße war einfach nur gekochte Cashews, also in Wasser gekocht, mit Brühe, mit Hefeflocken, mit Apfelessig. Das war's. Durchgemixt.
Mandelmus, hast du gerade gesagt.
Und am Ende dann, als alles durchgemixt war, nochmal Mandelmus rein und dann nochmal durchgemixt.
Aber ich hoffe, dass du dieses Apfelessig und das Hefeflocken auch ganz am Ende erst reingemacht hast.
Apfelessig war das allerletzte.
Ja.
Entschuldigung.
Weil auch Hefeflocken, ne, am besten nicht direkt ewig mitkochen, sondern wirklich ganz zum Schluss mit rein, weil man sonst auch da so ein bisschen was kaputt macht.
Ja, genau.
Aber ja. Alle Zutaten von Koro, würde ich mal sagen.
Alles, stimmt.
Alles.
Außer das Wasser.
Was ich halt bei Koro richtig cool finde, dass sie ja normale Brühe haben, Bio-Brühe natürlich, aber sie haben ja auch salzfreie Brühe. Und das ist ein echter Game-Changer, weil überall, wo es richtig schön würzig und brühig schmecken soll, man kann davon nicht unendlich viel machen, weil dann wird es einfach versalzen. Und gibt es Momente, wo man zum Beispiel das gar nicht benutzen will, weil man zum Beispiel jetzt wie bei der Käsesoße will man natürlich Kalanamak verwenden, dass es so ein bisschen eiger auch noch schmeckt. Und dann ist es blöd, wenn man eine Brühe verwenden muss, wo Salz
ja,
drin ist.
Genau.
Oder wenn man einfach das noch würziger haben will, also noch mehr Gemüseanteil, dann kann man natürlich das auch verwenden, weil es eben ohne Salz ist. Das finde ich wirklich genial. Und das Allerbeste, ihr kennt ja diese kleinen Tütchen, die man so für Salat anrührt.
Oh ja.
Na, und da ist immer Zucker drin und ein Haufen Quatsch und Plastik. Und also natürlich schmeckt das total lecker, aber es ist wirklich nicht so cool. Und das einfach mit dieser salzfreien Brühe gleich anzurühren, ne, mit Essig, Öl, Wasser und dann diese salzfreie Brühe.
Nice.
Und dann eben Kalanamak zum Beispiel zu verwenden, damit man eben noch so ein bisschen, weiß ich nicht, French Dressing Feelings bekommt. Richtig gut.
Sehr, sehr gut.
Wenn ihr auch gerne bei Koro stöbern wollt, wir gehen ja auch auf die Weihnachtszeit zu, ich sag nur Xylit-Schokodrops, dann guckt doch gerne mal bei Koro vorbei. Ihr findet wie immer auch den Link in den Shownotes und mit vegan gesund bekommt ihr immer 5% auf die gesamte Bestellung.
Yes. Jetzt reden wir über das Baby. es bewegt sich gerade. Und ja. Wundert euch nicht, wenn Juju zwischendurch irgendwelche Geräusche macht. Das ist dann einfach das Baby, was in ihr Breakdance tanzt.
Also die Geräusche entstehen, weil ich mich manchmal erschrecke, weil dieses Baby sehr aktiv ist und manchmal sehr plötzlich so ein, wie so eine Fledermaus, die von der Klippe springt, so plötzlich Arme und Beine, bam, alles in alle Richtungen ausbreitet. Und dann erschrecke ich mich manchmal einfach. Und dann mache ich so, oder beim Reden, dass sie so voll zutritt und dann rede ich so, dann wird die Stimme auf einmal höher, weil ich irgendwie... Mhm. Es ist ein sehr, sehr aktives Kind. Ich würde sagen, noch aktiver als meine anderen beiden.
Crazy.
Das ist ja meine dritte Schwangerschaft. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil unsere mittlere ist schon echter Wirbelwind. Und wenn sich das auf die Realität überträgt, dann gibt es da kein Halten mehr.
Richtig, dann ist hier richtig Action im Haus. Sowieso jetzt schon. Aber noch mehr Action heißt noch mehr Leben. Also völlig in Ordnung für mich.
Ja. Wir können es ja noch mal kurz von Anfang an erzählen. Die erste, unsere erste Tochter ist 12,5 jetzt.
Mhm.
Patchwork-Familie, Papa, also der Papa, also der Fabi, kam dazu, als sie 4 war, ziemlich genau, als sie 4 war. Das heißt, ihr kennt euch auch schon ganz, ganz lange und ja, Fabi ist einfach der zweite Papa, der wird auch Papa genannt und verhält sich wie ein Papa und das ist einfach, ja, Patchwork pur. Und dann haben wir noch unsere richtig gemeinsame Tochter, die ist jetzt 5 und jetzt kriegen wir noch eine richtig gemeinsame Tochter und die wird wahrscheinlich am 6. Januar, haben wir Termin,
6. Januar, geboren. Ich sage, es wird der 2. Januar.
Ja, du gehst auf Januar?
Ich sage, es wird der 2. Januar.
Ich hoffe, es wird der 16. Dezember.
Das hoffe ich auch für dich. Mein Vote ist abgegeben, 2. Januar.
Wirklich?
Ja. Dass wir gerade so diese Neujahrssache, weiß ich gar nicht, ob das dieses Jahr machen.
Das fände ich so schlimm.
Ja, ich auch. Aber es ist meine Intuition.
Vielleicht kannst du ja die Realität damit beeinflussen. Wünsch dir mal was früher.
Dann wünsche ich mir den 17. Dezember.
Okay.
Das ist mein Wunsch.
Der Wunsch kommt daher, dass ich bei Nummer 1, als ich 20 war, oder dann bei der Geburt 21 und bei der Nummer 2 und auch jetzt jeweils eine Hausgeburt machen möchte und es auch geschafft habe bis jetzt immer erfolgreich mit der immer gleichen Hebamme. Das war sehr schön, als wir dann
so
den positiven Schwangerschaftstest hatten und uns total gefreut haben und es gar nicht fassen konnten, dass es nochmal losgeht. Und das war ja auch kurz nach meinem schrecklichen Fahrradunfall.
Mhm.
Und dann, genau, war es ja auch relativ ruhig, weil ich hatte erst diesen Jochbeinbruch. Meine jetzt mittlere Tochter hat mir aus Versehen das Jochbein gebrochen, weil sie mein Gesicht erwischt hat mit ihrem Fuß. Danach war der Unfall und danach bin ich schwanger geworden. Das war so, das war so Anfang, also ja, erstes Quartal sozusagen. Absolut verrückt, was da alles passiert ist. Und danach haben wir uns verlobt.
Ja.
Und jetzt haben wir schon geheiratet. Also irgendwie das Jahr ist Wahnsinn.
So voller Ereignisse.
Voller Ereignisse, ja. Und worauf wollte ich hinaus? Also wir haben die Hebamme, genau, wir haben sie wieder angerufen, die gleiche, die uns auch schon bei den letzten beiden Geburten begleitet hat. Und ich rief so an, hallo, es geht wieder los. Und sie, ja, hat sich total gefreut. Juhu, wie schön. Und wir sind schon, ja, wir kennen uns schon richtig gut und es ist einfach ein schönes Gefühl. Zu Hause gut, kann man gleich nochmal was sagen, aber worauf wollte ich denn hinaus?
Weiß ich nicht, du warst bei der Hebamme.
Schwangerschaftsdemenz.
Wahrscheinlich.
Hebamme, Hausgeburt, vegan.
Du hast eigentlich gesagt, die größte, ich glaube, du wolltest sagen, wie du dich bei der größten ernährt hast wahrscheinlich. Wolltest du so ein?
Nö, aber kann ich ja mal erzählen.
Vielleicht machen wir das einfach. Wie hast du dich denn damals ernährt, vor 13,5 Jahren?
Naja, nicht so gut, würde ich sagen. Also, ich habe schon immer mich vermeintlich gesund ernährt. Ne? Ich habe viel Salat gegessen, viel Obst, Gemüse. Ich habe mir Mühe gegeben mit dem Wissen, was ich damals als 20-jährige Omnivore so hatte. Und habe auch sehr darauf geachtet, dass ich jetzt nicht so mega viel Süßigkeiten esse oder dass ich nicht mega doll zunehme auch, war mir damals auch relativ wichtig, dass ich da aufgepasst habe, was natürlich wahrscheinlich im Endeffekt nicht verkehrt war, dass ich da jetzt nicht jeden Abend den Schokopudding gegessen habe. Wobei einmal habe ich zwei Freundinnen eingeladen, habe so einen Mousse au Chocolat gemacht, so einen ganzen Liter Messbecher in den Kühlschrank gepackt und gekühlt. Und dann haben die irgendwie kurz vorher abgesagt, weil irgendwas war, wir mussten es verschieben.
Irgendwohin muss das Mousse
ja. Ich habe den Fernseher angemacht und habe den Liter Mousse au Chocolat.
Ja, das ist nachhaltig. Finde ich gut, dass du das gemacht hast.
Das weiß ich noch. Aber das war so richtig prägnant. Das war, kann ich mich daran erinnern. Das war sehr schön.
Was war denn noch so ein gutes Essen, was du gerne gegessen hast damals?
Damals, oh Gott, ich schäme mich.
Wofür?
Also das war nicht so sehr in der Schwangerschaft, aber in der Stillzeit habe ich in der Zeit ich hatte extreme Cravings nach Weißwurst, also echte Weißwurst aus Schwein, mit Brezeln und süßen Senf und Butter. Das war mein absolutes, ich hatte so viel Hunger, wenn man stillt, hat man so viel Hunger und so einen hohen Kalorienbedarf einfach. Und ich war den ganzen Tag unterwegs, ich hatte super viel mich bewegt. Ich bin gefühlt immer früh morgens aus dem Haus und habe dann die Oma besucht und eine Freundin und dann war ich da irgendwo bummeln und dann war ich im Park und dann war ich noch da und bin noch bei einer Krabbelgruppe und irgendwann bin ich gefühlt abends wieder nach Hause gekommen, weil ich einfach nonstop on the road war. Die ist auch so im Frühling geboren. Und auf dem Rückweg habe ich mir jedes Mal, ich habe mir gedacht, morgen machst du es nicht, und dann habe ich mir auf dem Rückweg immer im Supermarkt noch diese Weißwurst und die Brezel geholt, habe mir die dann aufgebacken und gefuttert, habe die ins Bett gelegt und dann habe ich noch die ganze Nacht lang Babyklamotten genäht.
Gibt es die ganzjährig? Gab es die ganzjährig?
Das war mein Ding.
Gibt's das,
ich das bin gibt's immer, ja klar.
Gibt es das immer?
Klar.
Also Weißwurst und Brezel und Senf, klar.
Es ist doch ein bayerisches Frühstück, das kannst du auch hier.
Ja, also, bitte.
Ja, bitte, das ist doch nicht so weit weg.
Ja, okay.
Ja, das war im Nachhinein nicht so cool vielleicht. Tatsächlich kann ich meine Blutwerte vergleichen, dass die damals, also ich habe sie mal verglichen von der ersten zur zweiten Schwangerschaft, die vegane und nicht vegane Schwangerschaft. Ich hatte damals definitiv einen Eisenmangel gehabt zum Beispiel beim ersten Kind und auch nicht so geile Blutwerte wie jetzt. Und das ist auf jeden Fall sowas, ja, also natürlich, das um es mal vorwegzunehmen, natürlich kann man eine gesunde Schwangerschaft in vegan gestalten.
Ja.
Es ist im Prinzip, es ist natürlich nicht das Gleiche, aber das Prinzip ist das Gleiche. Ausgewogen, gesund, wohl überlegt, gerne enger getestet und gerne gut supplementiert und gut geplant, ist es absolut machbar und natürlich, wenn man es so gut macht, auch wirklich empfehlenswert. So, also ja. Es ist ja eh so, auf wie viel muss man, ist immer so, oh, dann bin ich endlich nicht mehr schwanger, kann ich endlich wieder Lachs essen und Sushi und weiß ich was. Ja. Also es gibt ja so viele Sachen, Rohschinken, Rohkäse und weiß ich, es gibt ganz viele Sachen, die man eben nicht essen darf. Die sind allesamt nicht vegan. Kann man sich auch mal drüber nachdenken. Das, was nicht empfohlen ist, ist genau das, was wir eh nicht essen. Wer hat jetzt die gesündere Ernährung? Also es gibt ja nichts, wo
spannend,
ich sage, danach endlich mal wieder schönen Rohkäse und Rohschinken oder so.
Ja.
Das fällt ja sowieso nicht weg und das finde ich auch sehr, sehr gut. Und genau, bei der ersten war ich also nicht vegan und bei der zweiten waren wir gerade ein Jahr vegan.
Richtig. Ne? Genau. Wann ist die geboren? 2020?
Genau.
Ne, dann waren wir schon 2 Jahre vegan. Achso, ja, als sie, ja, okay, hm, ja, wie man das jetzt sieht mit
ja,
der.
Achso, naja, also Beginn der Schwangerschaft waren wir ein Jahr vegan und als
genau.
Sie geboren war so ungefähr 2.
Ja.
Und das ist natürlich eine andere Hausnummer gewesen. Also es ging genauso gut, dem Kind geht es wunderbar. Sie ist auffällig wenig krank.
Ja, finde ich auch.
Extrem wenig krank. Mhm. Sie wird sich ja, also sie ernährt sich ja auch jetzt vegan. Und auch unsere Tagesmutter hat gesagt, die fallen hier alle ständig um wie die Motten, oder wie man das sagt. Aber sie hält immer durch. Natürlich ist sie auch mal krank geworden, keine Frage. Aber auch heute noch, manchmal denke ich so, oh nein, ist das, muss sie niesen, kriegt sie einen Schnupfen? Und denke ich schon so, oh, jetzt wieder eine Woche zu Hause oder so.
Mhm.
Und dann, zack, nächsten Tag ist wieder gesund. Es kommt, sie wird ab. Dann hat sie vielleicht mal wirklich mal irgendwann Pech. Aber wenn es überhaupt kommt, während die halbe Kindergartengruppe schon zu Hause ist oder unsere Große hier von der Schule mega erkältet ist und unsere Kleine ist einfach mit ihr die ganze Zeit zusammen und wird einfach nicht krank.
Also ich kriege schneller ab als die Kleine sogar, was ich echt verrückt finde. Und gestern war sie im Kindergarten und dann hat sie so genießt beim Abholen.
Mm.
Und dann hat sie gesagt, ich habe eine Erkältung. So völlig übertrieben, weil sie zweimal genießt hat. Ich habe das auch der Erzieherin schon gesagt, dass ich nicht mehr in den Kindergarten kommen kann. Ich so, okay, wo kommt das denn jetzt her? Und dann heute Morgen guckt sie mich an und sagt, Papa, ich bin total krank. Und ich so, was meinst du? Wovon redest du? Du hast nicht genießt. Was meinst du?
Du springst hier rum wie ein Flummi den ganzen Tag.
Ja, genau. Ja, weil gestern habe ich genießt.
Sie weiß gar nicht, was eine Erkältung ist.
Nee, und jetzt, also sie dachte, dass sie jetzt erkältet ist, weil sie genießt hat gestern.
Ja.
Und dann hat sie gesagt, ah ja, aber kann ich überhaupt in den Kindergarten? Hab ich gesagt, natürlich, da geht's doch gut.
Ja.
Aber natürlich, wie soll sie es wissen, ab wann sozusagen sie dann, also sie entscheidet das ja nicht selber. Ich weiß gar nicht, was sie da hatte heute Morgen.
Sie ist auf jeden Fall nicht gewohnt, krank zu sein.
Ja, genau, vielleicht konnte sie einfach damit nicht umgehen. Ja.
Ja, naja, vielleicht hat sie aber auch ein bisschen mitbekommen, dass die Große gerade Ferien hat und die gerade zu Hause ist.
Und dass gerade sehr viele krank sind, auch im Kindergarten.
Ja, genau.
Kann gut sein.
Ja, also auf jeden Fall auffällig. Das heißt natürlich, wir wollen jetzt um Gottes Willen hier nicht propagieren, dass alle veganen Kinder, die krank werden und alle Omnivoren immer krank sind. Aber es fällt auf. In jeder Einrichtung, in jedem Ort, wo sie ist, fällt es auf oder werden wir schon darauf hingewiesen, dass sie besonders selten krank ist. Und ich denke, das hat auch was zumindest mit ihrem ausgewogenen Lebensstil zu tun und damit, dass wir auch die ein oder anderen Geschichten supplementieren etc. Es gibt ja Kinder, die kriegen im Winter zum Beispiel niemals D3.
Ja.
Und wie soll das Immunsystem funktionieren? Alleine schon, wenn dieser eine wichtige Baustein fehlt. So, das ist einfach, wenn du dem Körper alles mitgibst, was er braucht, um gut zu funktionieren, dann funktioniert er in der Regel auch gut. Und das ist natürlich was, da hat sie schon ein ungemeines Wissen drüber. Und da können wir, also sie isst dann auch, weiß ich, den Tomatensalat auf, weil sie sagt, ja, Freunde, Vitamine ist ja wichtig. Und dann isst sie den halt auf, obwohl sie vielleicht eigentlich gerade, keine Ahnung, was anderes essen möchte. Also es ist einfach dieses gewisse Gesundheitsbewusstsein, nicht aus Angst, sondern einfach aus, ja, für mich und meinen Körper, für meine Gesundheit mache ich das jetzt. Esse ich noch ein Stückchen Apfel mehr und keine Ahnung.
Ja, es ist ein Bewusstsein, aber auch ein Wissen einfach, ein grundsätzliches Wissen darüber, dass es verschiedene Essen gibt, dass in den verschiedenen Essen verschiedene Sachen drinstecken und dass zum Beispiel, das habe ich heute Morgen nochmal gesagt, dass in Butter sozusagen, diese vegane Butter, die sie immer aufs Brot auch haben möchte, dass das einfach sozusagen nur Fett ist und das hat sie mir heute gesagt, ja, weil die Butter, da ist dann Fett und da will ich aber noch den veganen Frischkäse, weil dann ist das ja gesünder.
Ja, das ist auch nicht viel besser.
Ich so, ja, ist jetzt irgendwie eine Kokosbasis, irgendwas. Ja. Aber die hat einfach so grundsätzlich schon eine Perspektive auf Essen und sie weiß, das zusammen und auch dieses, genau wie du es eben gesagt hast, manchmal gar nicht so den Turn drauf und isst es dann trotzdem, weil.
Ja.
Das ist halt legendär, finde ich.
Es war auf jeden Fall auch schon mal leichter, ne? Also es gab, am Anfang haben wir nie Butter oder Frischkäse oder irgendwas überhaupt geholt. Es gab Hummus. Unsere Butter war Tahin, also Sesammus, ne? Kalziumreich. Da gab es es einfach gar nicht. Natürlich kann man einem 5-jährigen Kind, was in einer normalen Gesellschaft lebt, nicht mehr alles vorenthalten und das ist immer noch, also ne, hatten wir natürlich vor ein paar Jahren, hat sie sich noch gesünder ernährt als jetzt.
Ja.
Auf der anderen Seite hat sie natürlich jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel sogar schon mal eine Kapsel zu schlucken oder so. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Aber ja, das Bewusstsein ist auf jeden Fall da und sie ernährt sich ziemlich gesund. Und das ist natürlich, und das obwohl sie auch, ich würde nicht sagen, dass sie ein Picky Eater ist, aber schon, es ist jetzt nicht egal. Das ist jetzt nicht so, stopft einfach den Mund voll und Hauptsache satt und los, sondern sie guckt schon genau, wie schmeckt das, wie fühlt sich's an, ist es getrennt, ist es zusammen. Also sie ist schon jetzt nicht jemand, der es einen ganz, ganz leicht macht, aber durch das Bewusstsein plus durch den Spaß und das Vorleben haben wir es, glaube ich, ganz gut im Griff. Ich freue mich auch schon bei dem neuen Baby dann wieder wieder unsere super, super Nährstoffbomben dann zu verabreichen, weil am Anfang essen die ja einfach gefühlt so gut wie alles.
Ja, und sie ist halt auch einfach grundsätzlich offen. Sie probiert fast alles. Also fast immer, wenn ich einen Löffel hinhalte, probiert sie es oder eine Gabel.
Ja.
Das ist auch schon krass. Das ist schon mutig, finde ich.
Aber jetzt müssen wir wieder zurück zur Schwangerschaft. Eigentlich ist es ein Schwangerschaftspodcast.
Ja.
Achso, ihr habt übrigens auch ganz viele Fragen gestellt. Wir haben uns überlegt, wir erzählen einfach so ein bisschen durch, wie wir es so machen. Und dann gucken wir am Ende mal, welche Fragen noch übrig sind, welche vielleicht noch nicht beantwortet haben. Also wir kommen auf jeden Fall auf alles zurück, was ihr uns schon so geschrieben habt auf Instagram. Vielen, vielen Dank. Da, wenn ihr noch nicht da seid, könnt ihr auch gerne mal ein Follow da lassen. Das lohnt sich, weil da gibt es solche Ankündigungen zum Beispiel auch oft. Ne? So, es gibt bei denen den Podcast, schreibt uns eure Fragen oder ja, da kriegt man einfach alles als erstes mit und auch vieles, was man hier vielleicht gar nicht so unbedingt mitbekommt. Genau, also danke da erstmal für eure Fragen. Ich glaube, ich weiß wieder, was ich vorhin eigentlich sagen wollte.
Wow.
Nämlich, dass ich ja immer diese Symphysenschmerzen hatte.
Ja.
Das ist auch gerade das ganz, ganz große Problem, warum ich auch gerade, warum Fabi mich manchmal eine Immobilie nennt.
Ich habe dich ehrlich gesagt nur 2-3 Mal so genannt.
Ich fand es immer so prägnant, aber es fühlt sich aber auch genauso an.
Okay.
Also ich habe sozusagen die Schwangerschaftseinschränkung, es muss bei weitem nicht, also es geht den allermeisten nicht so, deswegen, wenn irgendjemand erst schwanger werden möchte oder so, bitte da will ich keine Angst schüren und ich bin auch manchmal traurig, dass ich das den Kindern so, dass sie das so erleben und dann sage ich immer, das ist aber nicht normal, viele Schwangere sind bis zum Ende auch ziemlich fit und so, damit die nicht denken, wenn die immer mal Kinder kriegen, dass es denen dann so geht wie mir, weil ich habe es tatsächlich, was das angeht, nicht so leicht. Das liegt einfach, ist einfach biologisch, dass ich diese Symphyse, das ist der Knorpel zwischen den Beckenknochen sozusagen, der muss sich lockern, so wie es der ganze Körper lockert. Ne? Wenn du schwanger wirst, wirst du überströmt mit verschiedenen Hormonen, das HCG zum Beispiel oder dieses Relaxin, was einfach den ganzen Körper extrem weich und locker macht, was ja total Sinn macht, weil da muss ein Mensch entstehen und geboren werden. Und deswegen ist das super, aber dadurch, dass ich hypermobil bin und gefühlt eh schon weich bin, habe ich das Gefühl, ich bräuchte dieses Hormon gar nicht. Es ist wirklich so, die ersten Wochen in der Schwangerschaft knackt mein ganzer Körper, weil es alles gefühlt lockert und irgendwie weicher wird und überall immer so kleine knack, 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 bis alles irgendwie einfach nur noch naja.
Vorbereitet ist.
Vorbereitet ist. Gefühlt nur noch von der Hausdame gehalten wird. Nein, Spaß. Aber es ist einfach ein bisschen doller bei mir und deswegen hatte ich sogar schon bei der ersten Schwangerschaft, auch wo ich sehr jung war und sehr fit war und sehr sportlich und trotzdem hatte ich da diese krassen Symphysenschmerzen, vor allem so die letzten 3 Monate. Dass welche, die schon Kind haben, kennen das vielleicht, wenn man im Bett liegt ganz am Ende, dass man sich von einer Seite auf die andere Seite so rüberwuchten muss und dann gibt es manchmal so einen Schmerz, der so im Schambein so ein wie so ein Messerstich oder so zusticht. Und diesen Schmerz habe ich sozusagen immer, die ganze Zeit. Und wenn ich liege, ist es besser. Wenn ich sitze, wird es schlimmer. Wenn ich laufe, wird's, wenn ich stehe, wird es noch schlimmer. Wenn ich laufe, wird es noch viel schlimmer. Rennen, vergiss es. Und es ist halt, je mehr ich mache, desto schlimmer wird es. Je mehr ich mich wieder ausruhe, desto weniger ist es. Aber selbst wenn ich den ganzen Tag im Bett liege, habe ich immer leichte Schmerzen. Also es ist immer da. Und Mist. Das wurde bei jedem Kind immer ein bisschen früher, wie das losging. Und jetzt ist es halt beim dritten Kind und auch schon etwas älter. Und so, also ich bin 34, ja, einfach besonders schlimm. Ich weiß, dass es danach wieder weg ist und dass es geschafft ist.
Ach,
und
Glück.
Dass ich danach wieder Sport machen kann und alles wieder geschafft ist. Aber es ist was, ja, weswegen manche Frauen sich zum Beispiel, wenn sie das haben, sagen, nochmal bitte nicht.
Mhm.
So, ich habe mich jetzt 3-mal dafür entschieden, weil ich immer sage, was sind die paar Monate im Bett liegen und Schmerzen haben im Vergleich zu 100 Jahre Leben, die wir da erschaffen. Also es ist mir absolut wert und es ist wie so das erste große Geschenk, was ich dem Kind mache, dass ich überhaupt das so ja, auf mich nehme, um dieses Leben zu erschaffen.
Mhm.
Und das war mir ja auch klar bei allen, also beim ersten nicht, aber bei den anderen beiden. Wobei meine Mutter, meine Schwester hatten das auch, es ist wirklich auch genetisch bei mir. Ich habe übrigens jetzt gelesen, dass es eine sehr hohe, ist noch nicht nachgewiesen, glaube ich, aber es gibt einen sehr hohen Zusammenhang, also viele neurodivergente Menschen, ich habe ja eine ADHS nachgewiesen, sind auch hypermobil.
Wirklich?
Hm. Also da gibt es irgendwie so einen Zusammenhang.
Krass.
Teilweise. Was zum Beispiel auch heißt, dass du den Stift ja nicht gleich hältst, weil du hast ja gar nicht den Punkt, wo dein Finger verriegelt. Und dadurch hältst du den Stift auch anders und schreibst vielleicht auch unordentlicher. Oder in der Schule vielleicht was anderes von dir abverlangt. Halt doch mal so und so, mach doch mal so und so. Ja, wenn der Finger da irgendwo verriegelt, ist ja schön, aber wenn du natürlich den sonst wie durchdrücken kannst, Fabi guckt jetzt auf den Finger, ob ich das die ganze Zeit mache.
Das ist verwirrend.
Dann kann man natürlich den Stift ganz anders halten und hat dadurch vielleicht auch eine andere Handhaltung. Also egal, es führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall. Naja, dafür habe ich keine Schwangerschaftsstreifen und so, hat auch ein paar andere Vorteile.
Siehst du mal, gute Perspektive.
Ja, also auf jeden Fall, deswegen habe ich gesagt, ich wünsche mir einen früheren Geburtstermin, weil der 6. Januar ist angesetzt und in der Schwangerschaft sagt man ja, also das Kind ist reif, geburtsreif, 3 Wochen vor dem Termin und 2 Wochen danach. Alles, was dazwischen ist, ist einfach ein völlig normales Geburtsdatum. Innerhalb dieser 5 Wochen sollte das Kind geboren werden.
Ja.
Und genau, der Termin selbst wird natürlich sehr, sehr selten getroffen. Ich glaube, es sind sogar 2% oder so, aber es ist natürlich sehr unwahrscheinlich, dass man an diesem Tag sein Kind bekommt. Und ja, da ich eine Hausgeburt plane, ist natürlich besonders wichtig. Ich darf eben auch erst diese 3 Wochen vor Termin überhaupt zu Hause entbinden, weil natürlich, ja, weil das Kind, wenn es zu früh kommt, natürlich eventuell doch medizinische Hilfe eben braucht, die wir eben hier in der Form nicht leisten können oder nur eingeschränkt leisten können. Zum Beispiel die Lunge muss halt voll ausgereift sein, sodass sie halt voll funktionstüchtig ist, sodass, wenn das Kind geboren ist, selbstständig atmen kann. Wenn das jetzt hier der Fall sein sollte, dass es nicht so ist, hat natürlich die Hebamme trotzdem Möglichkeiten, das Kind hier zu beatmen und dann zum Krankenhaus zu fahren. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann hier völlig aufgeschmissen werden. Aber deswegen macht man eben keine Hausgeburt, die vor 3 Wochen vorher ist. Dann ist klar, es geht ins Krankenhaus. Das würde man natürlich auch machen, selbstverständlich. Und deswegen, weil ich aber diese großen Schmerzen habe und seit Wochen und Monaten im Bett liege und sehr eingeschränkt bin und wirklich nicht mal einkaufen gehen kann, weil es einfach schon zu weit ist und ich da schon zu viel laufe und ich irgendwie zum Auto tippel und zurück und dadurch noch so ein bisschen mobil bin, dass ich mal irgendwo hingehen kann, aber ansonsten einfach sehr viel liege und ständig Übungswehen habe seit Monaten und es einfach nicht die leichteste Schwangerschaft ist, wobei es, glaube ich, wirklich auch schlimmere Geschichten gibt, bin ich natürlich froh, wenn die vorbei ist. Also ich genieße das, es ist schön, ich freue mich, ne, wenn das Kind immer tritt und ich die Hand drauf habe und das genieße und ich freue mich extrem drauf und natürlich bin ich auch eine stolze Schwangere und so, aber ich bin doch lieber Mama als schwanger sozusagen.
Guter Satz, lieber Mama als schwanger, macht vollkommen
und,
Sinn.
Deswegen darf es dann auch gerne irgendwann geschafft sein, weil es einfach wirklich anstrengend ist für mich und wenn es denn dann die 3 Wochen vorher schon geht und es dem Kind gut geht und das Kind geboren werden kann, dann kann es gerne geboren werden. Und das wäre eben ab dem 16. Dezember bei uns möglich. Und alle beiden anderen Kinder hatte ich ja die gleiche Situation, die kamen auch jeweils etwas früher, 11 und 8 Tage. Das heißt, wir wären auf jeden Fall im Dezember noch, was das Geburtsdatum angeht. Und ja, das war ja auch so ein bisschen verrückt, ne? Weißt du noch, dass unser Kind genau geboren ist am ersten Tag, wo es möglich war? Kannst du dich daran erinnern?
Nee.
Nee?
War das der erste Tag, wo es möglich war?
Das war bei beiden Kindern so. Also es ist, keine, ne, ist natürlich auch vielleicht Zufall, keine Ahnung. Man hat ja auch eine gewisse Verbindung. Ne? Das Kind ist ja auch irgendwie in Kommunikation mit der Mutter. Man ist ja irgendwie ein Team. Ne? Ich sitze, lehne mich ein bisschen nach vorne. Das Kind tritt mich gegen die Rippen wieder nach hinten. Dann weiß ich, okay, ich habe dir zu wenig Platz gelassen. Mach wieder Platz. Also wir sind ja ständig in Kommunikation. Ich muss auch manchmal über das Kind lachen. Und irgendwie sind wir schon sehr eng verbunden. Und durch schöne Affirmationen und so weiter bin ich ja auch die ganze Zeit auch irgendwie im Gespräch mit dem Kind. Und ja, man hat ja, das ist ja auch was sehr Spirituelles und Schönes. Man hat ja schon so eine Verbindung. Und wenn es dann geboren ist, klar lernt man sich dann erstmal richtig kennen. Aber es ist nicht so, als würde ich denken, wer bist du denn so? Also es ist schon so, okay, jetzt außerhalb vom Bauch. Und natürlich ist es total spannend, aber ich habe ja trotzdem schon ein total tiefes Verbindungsgefühl. Und ich kenne dich schon. Und jetzt lerne ich dich noch besser auch physisch sozusagen kennen. Und ja, auf jeden Fall bin ich in einer engen Verbindung mit diesen Kindern. Und bei dem ersten war es so, dass ich ja auch unbedingt diese Schmerzen beenden wollte und die Geburt starten wollte. Und dann hatte ich meiner Hebamme damals gesagt, ja, und 3 Wochen vorher kannst du dann losgehen. Ne? Und sie so, ja, es ist dein allererstes Kind, du bist sehr jung, du wirst wahrscheinlich eher über den Termin gehen als vor dem Termin. Ich so, nee, die kommt vorher. Und sie so, entspann dich mal. Und dann sag ich, bin dann erstmal die erste Woche im Urlaub. Und ich, wie, du hast Bereitschaft, du bist im Urlaub, ich will doch dieses Kind kriegen. Sie so, ja, da kommt ja bei meiner Kollegin dann, aber das wird da eh nicht kommen. Also ich bin da noch im Urlaub, weil ich weiß, dass das Kind da nicht kommt. Aber du kannst gerne auch nochmal die Hebamme kennenlernen, die dann an meiner Stelle kommen würde. Und es kommt ja auch immer 2 Hebammen, ne? Es kommt dann noch eine zweite dazu. Kannst du mal kennenlernen? Ich so, ja, gerne. Und, aber eigentlich wollte ich natürlich bei ihr, weil ich habe sie ja das Dreivierteljahr kennengelernt und mich darauf eingestellt, dass sie das macht. Und dann war es 12 Tage vor dem Geburtstermin, also die Woche Urlaub war vorbei. Und sie rief mich dann am, ich glaube, Freitagabend rief sie mich an, 20 Uhr oder so, ich bin jetzt wieder zurück, ich lade gerade das Auto ab, ab jetzt wäre ich in der Rufbereitschaft, sag Bescheid, also ab jetzt kannst du mich anrufen und die Hausgeburt würde bei mir starten. Also ich würde dann kommen, wenn du mich anrufst. Und ich, alles klar, 20 Uhr, ich gehe ins Bett, nachts um 2 gingen die Wehen los.
Crazy.
Also ich habe 7 Stunden gebraucht, um die Prozesse hochzufahren.
Crazy.
Und ich weiß, ob ich auf meinem Balkon stand und hatte ich so diese Balkonbepflanzung und guck so in den Horizont und guck und denk mir so, okay, ja, jetzt geht's los. Und dann habe ich es wirklich geschafft.
Starke Connection zu dem Kind.
Ja.
Starke Connection zu dir selber, starke Connection zum Universum, zu irgendeiner Schöpfungskraft, die dafür sorgt, dass du das Kind auf die Welt bringst. Und
dann war es 11 Tage vorher da,
wow,
mit 3100 Gramm, 51 Zentimeter lang, gesund, glücklich, alles dran, alles drum, also war alles in Ordnung. Ja.
Abgefahren.
Und das war mehr oder weniger eine Alleingeburt. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Rahmen hier sprengt, das auch noch zu erzählen, aber das war, habe ich ganz schön alleine gerockt.
Aber mach einfach mal anders. Warum überhaupt Hausgeburt? Hast du das schon mal gesagt?
Ach so.
Warum eigentlich eine Hausgeburt? Es gibt doch Krankenhäuser.
Zu Hause ist am schönsten.
Ja.
Das muss jede Mutter für sich entscheiden. Und die Entscheidung wird einem auch teilweise abgenommen, weil je nachdem, ob zum Beispiel alleine Zwillingsschwangerschaft schließt schon mal eine Hausgeburt aus. Also man muss auch bestimmte Bedingungen erfüllen, also gesund sein, möglichst keine Risikoschwangerschaft haben, die ja aus verschiedenen Gründen, ne, Alter oder eingestuft sein kann. Also man muss eine gesunde Schwangerschaft haben. Dazu zählt jetzt nicht die Symphyse, die ich habe, das zählt zu gesund. Und da darf man das überhaupt auch nur machen. Und als ich schwanger wurde, Wunschkind mit 20, bin ich in das Haus, in das Geburtshaus gegangen und habe mich informiert, weil ich mir eine Hebamme suchen wollte. Nicht für die Hausgeburt, sondern weil man sich halt eine Hebamme sucht als Schwangere, die einen mit auch betreut und auch danach diese Wochenbettbegleitung macht. Und da wurde ich also beraten von der damaligen Leitung. Und die hat gesagt, und wo willst du das Kind kriegen? Dann bin ich natürlich im Krankenhaus, wie jeder, ist ja klar, ich bin schwanger, ich kriege mein Kind im Krankenhaus. Das ist ja eigentlich das normale Ding, so gar nicht groß hinterfragt. Ein bisschen so parallel zum Veganen, ne? Dass man, wenn man es nicht hinterfragt, dann macht man es halt so wie alle und wie immer. Aber man kann ja auch nochmal neu die ganze Sache anschauen. Und dann hat sie gesagt, okay, na, wir bieten ja hier auch Hausgeburten an, kann ich dazu ein bisschen was erzählen? Wärst du da offen für? Und ich dachte, klar, ja, erzähl doch mal. Habe ich mir jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Und dann hat sie mir erzählt, wie das so abläuft. Und dann war ich so, Und dann hat sie mir auch ein Heft mitgegeben, habe ich mir das zu Hause durchgelesen. Und dann hatte ich so, hä, das klingt ja viel besser. Und ich habe auch davor gemerkt, dass du ein bisschen Angst davor der Geburt und ein bisschen, oh, und dann ins Krankenhaus und man hört ja nur die Horrorgeschichten oder man sieht irgendwie schlimme Filme, die da völlig übertreiben und oder es ist immer gleich langweilig und dramatisch darstellen irgendwie. Und ja, und dann habe ich gedacht, da mache ich das doch. Und ich war schon immer sehr, dann mache ich das doch, ne? Ich war in dem Alter, ich war mit 19 habe ich mich selbstständig gemacht und alle, mach dich doch nicht selbstständig. Und also ich habe schon immer mein Ding so durchgezogen, habe mir eine starke Meinung gebildet, gut recherchiert, starke Meinung gebildet und dann habe ich dann konnte da auch keiner mehr was dran rütteln. Und dann habe ich einfach alle informiert, dass ich eine Hausgeburt mache und natürlich alle um Himmels Willen und was ist denn nur und die Familie und aber für mich stand das dann fest und ich habe mich dafür entschieden, ganz persönliche Meinung, weil zum einen ist es nachgewiesen, dass eine Hausgeburt genauso sicher ist wie eine Krankenhausgeburt. Liegt natürlich auch daran, dass man eben keine Hochrisikoschwangeren oder so da entbinden, natürlich. Aber es liegt eben auch daran, dass die meisten Interventionen, also ich habe so oft Frauen gehört, die mir gesagt haben, ja, schön für dich oder auch unverantwortlich, weil mein Kind wäre sonst gestorben. Ich wäre gestorben. Wir wären verblutet. Wir wären, weiß nicht, also irgendwelche Horrorgeschichten. Kann ja auch sein. Es ist aber tatsächlich ja so, dass viele Komplikationen teilweise, also erst dadurch entstehen, dass man im Krankenhaus ist. Und das oft so eine Verkettung von Ereignissen ist. Ne? Ich bin keine Fachfrau, ich sage nur, was ich so gehört und gelesen habe in den letzten Jahren. Und ich habe natürlich viele Geburtsgeschichten auch gehört, weil ne, Mama und man tauscht sich aus. Aber oft ist es eben so, wenn ich zu Hause bin, ne, ich soll mich ja entspannen, ich freue mich auf das Kind, ne, vom Hypnobirthing kommt dieses, jede Welle, nicht jede Wehe, die ja weh tut, sondern jede Welle bringt mich meinem Kind ein Stück näher. Ich freue mich, heute ist der Tag, wo ich mein Kind im Arm halten werde, es geht jetzt los, es wird anstrengend, es wird vielleicht auch schmerzhaft, aber ich werde das schaffen, ich stehe in meiner Kraft, ich bin in meinem gewohnten Umfeld, ich habe es mir so eingerichtet, es riecht so, es sieht so aus, wie ich es mir wünsche, und kann mich sozusagen treiben lassen und dann kommt die Geburtsbegleitung. Das muss nicht der Partner sein, wenn man sich das nur anders überlegt oder es auch keinen gibt. Dann kann das auch genauso gut eine Freundin, eine Mutter oder andere machen oder eben der Vater oder mehrere. Manche laden die halbe Familie ein oder so wie du einfach denkst oder haben ihre eigenen Kinder mit dabei. Das ist dann natürlich auch möglich bei einer Hausgeburt, so wie man sich das eben wünscht. Und ja, man kann einfach entspannt dieses Kind in Empfang nehmen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ins Krankenhaus müsste, dann wäre ich wahrscheinlich aufgeregt, hätte Angst, müsste meine Sachen packen, müsste den richtigen Moment abpassen, müsste ins Krankenhaus fahren, hätte diese Autofahrt unter Wehen, wo ich mich eben nicht frei bewegen kann und ich stehe nochmal auf, ich laufe nochmal im Kreis, ich gehe mal an die Badewanne. Das kannst du ja in dem Moment nicht machen, wo du irgendwie, weiß ich, eine Treppe runter musst zum Auto und eventuell eine weitere Fahrt hast. Und dann komme ich da an und habe unter Umständen Angst und lass eben nicht locker, sondern ich mache erstmal wieder fest und dicht. Und gerade ist es ja auch so gemacht von der Natur, dass wenn du nochmal den Geburtsort wechselst oder in eine Angst gerätst, also irgendwie in Gefahr bist, der Körper weiß, okay, irgendwie ist gerade nicht so wie, ja, also du bist gerade nicht in Sicherheit, dann wird der Körper die Geburt unterbrechen. Die Wehen werden rückläufig werden und es wird sich erst wieder entspannen, wenn du wieder an einem Ort bist, an dem du sicher bist. Das ist ja auch sehr, sehr gut gemacht. Aber das ist eben genau das, was bei vielen Schwangeren passiert, dass sie eben im Krankenhaus ankommen und ja, eben Angst bekommen und erstmal blockiert und es erstmal stagniert und ja, eben hatte ich noch Wehen, aber jetzt sind sie irgendwie weg und komisch und ich will das, es ist überhaupt keine Werbung dafür, das heißt, soll um Gottes Willen jeder für sich entscheiden, ne? Ich sage nur, wie ich es gemacht habe und natürlich, wenn dir eine Hausgeburt wahnsinnig Angst macht und dich im Krankenhaus wahnsinnig entspannt, dann ist es halt für dich genau andersrum. Also, ne, das ist ja nur das, was ich für mich so, wie ich es mir bei mir vorstelle und wie es einfach bei vielen auch so ist, weil es vielleicht ein bisschen schroff empfangen werden, alles ist grell, man weiß nicht, wer ist jetzt zuständig und ne, dann wird vielleicht das, dann gibt es Schichtwechsel, dann ist der Nächste nicht so nett, dann gibt es eine Untersuchung, noch eine Untersuchung, dann kommt der Nächste, also 1000 Leute sind irgendwie dran, jeder hat eine andere Meinung, dann Und unter Umständen, genau, gehen die Wehen zurück. Das heißt, du wirst vielleicht wieder nach Hause geschickt, musst dann wieder ins Auto, musst wieder hin, musst wieder zurück. Oder die sagen, naja, jetzt müssen wir aber mal hier einen Wehentropf, damit es mal losgeht, damit es wieder anfängt. Das heißt, es ist schon der erste Eingriff in diesen völlig natürlichen Prozess, den Körper so gut eigentlich alleine steuern kann. Also ist ja, eigentlich braucht, theoretisch braucht es niemanden dafür, weil der Körper macht das schon und du machst automatisch mit. So ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn du eine Magen-Darm-Grippe hast, dann rennst du auch aufs Toilette und spuckst ins Klo, weil dein Körper dir sagt, du musst jetzt brechen. Also ne, das, dein Körper macht es dann schon so. Und genau, dann gibt es gleich einen Wehentropf, dann bist du schon mal irgendwie immobil da, musst unter Umständen liegen oder kannst halt dich nicht mehr so bewegen, weil du halt so einen Tropf da dran hast. Dann ist es vielleicht schmerzhafter oder dir wird eine PDA empfohlen, hast du das noch dran, hast du das noch dran. Das führt dann, also eins führt zum anderen und so kann es teilweise zum Beispiel sein, dass eben die Geburt auch mal 1-2 Tage dauert und dann am Ende, jetzt müssen wir aber, jetzt hat die Frau keine Kraft mehr, jetzt müssen wir mal einen Kaiserschnitt machen. Ja. Oder. Also ne, gibt es einfach viele Sachen, die dadurch überhaupt erst entstehen, dass man eben im Krankenhaus ist. Oder jetzt war hier ein Schichtwechsel, ja, das, hier steht jetzt, es ist keiner dabei, der die ganze Zeit die Frau beobachtet und sieht, okay, jetzt ist sie in der Phase, jetzt ist sie da, jetzt hat sie so viel Kraft, jetzt macht sie das, jetzt hat sie die Pause. Es ist ja keiner dabei, der das die ganze Zeit einschätzen kann, wie eine Hebamme, eine erfahrene Hebamme, beziehungsweise zwei, die dabei sind und ein, ja, da eben nichts verpassen zwischendurch, sondern die rennen halt vom einen Zimmer zum nächsten unter Umständen und genau, da gibt es einen Schichtwechsel und irgendwann, na, hier steht jetzt, sie sind jetzt hier seit 7 Stunden in der Phase, so machen wir jetzt mal das und zack und da wird einfach vieles manchmal anders entschieden, als es vielleicht zu Hause gewesen wäre. So, long story short, mir ist es einfach wichtig, dass meine Wünsche auch erfüllt werden, die ich mir fürs Kind auch überlegt habe, sowas wie Nabelschnur ausposieren und so weiter. Das ist, glaube ich, heute schon ein bisschen gängiger an den Krankenhäusern. Damals war das noch, da hätte man noch richtig dafür kämpfen müssen, beim ersten Kind vor 12 Jahren. Ich wollte einfach gerne mein Kind zu Hause kriegen, weil ich es mir zutraue, weil ich weiß, es ist ein natürlicher Prozess und weil ich weiß, dass meine erfahrene Hebamme, wenn sie doch sieht, dass irgendwie es dauert jetzt zu lange, ne? Es ist in der Regel, es ist nie so plötzlich, wow, Notkaiserschnitt und sofort wird alles aufgeschnibbelt, sondern es ist so, okay, wie ist es gerade entwickelt, gefällt uns nicht, die Herztöne sind vielleicht ein bisschen schwächer, die Sauerstoffsättigung ist nicht so gut, wir müssen jetzt mal langsam überlegen, ob wir das oder den Schritt machen, so. Und es ist natürlich all diese Prozesse, die da auch im Krankenhaus eingeleitet werden würden, wenn das zu Hause mir passieren würde, was durchaus sein kann, würde das natürlich früher gemacht werden. Also eine Hebamme würde natürlich früher Alarm schlagen und weil sie eben noch den Weg einplanen muss. Und die ist die Letzte, die nicht dann eine Geburt auch verlegt und sagt, wir sind jetzt hier an dem und dem Punkt, ne, es geht gerade nicht gut voran, ich merke, deine Kraft lässt nach, weiß ich, die Herztöne werden schwächer, irgendwas Dramatisches passieren sollte, dann gehen wir natürlich rechtzeitig los und rufen dann gegen den Krankenwagen oder steigen ins Auto, je nachdem, wie es gerade ist. Und dann fahre ich eben ins Krankenhaus. Bei uns wäre das jetzt hier eine Fahrt von 4 Minuten oder so mit Rotlicht. Rotlicht?
Blaulicht. Blaulicht.
Mit Rotlicht ab ins Krankenhaus. Und dann, genau, da wird euch unterwegs schon angerufen. Wir vermuten Kaiserschnitt, da wird eben im OP angerufen. Im Krankenhaus wirst du auch nicht sofort in den OP geschoben, sondern wird auch Bescheid gesagt, hey, wir hätten hier einen Kaiserschnitt, wann passen wir rein? Muss schnell gehen, wir haben noch 10 Minuten Zeit, wir haben noch eine Stunde Zeit. Das wird natürlich dann unterwegs alles schon geklärt von der Profi-Hebamme und dann geht es eben zur Not im Krankenhaus weiter. Ne? Dann bist du doch am Ende da gelandet, aber du hast es eben versucht.
Ja.
So, und weil ich eben mir das zutraue und diesen natürlichen Prozess nicht unterbrechen wollte und auch weiß, dass auch der Stress nicht nur mit mir, sondern auch mit meinem Kind was macht und das ist der Start fürs Leben. Und ich natürlich auch mir wünsche, dass das Kind in Sicherheit, voller Liebe und in Ruhe geboren wird und nicht irgendwie ja, in einem kalten Zimmer mit Angst und weiß ich nicht, habe ich mir das so gewünscht. Und das hat auch immer gut geklappt. Und das habe ich meine Kinder also zu Hause bekommen. Und jetzt zum Beispiel, das war jetzt eine Wassergeburt beim zweiten Kind, da haben wir so einen Geburtspool bestellt, da kann man so mieten bei Kleinanzeigen und dann haben wir so einen Geburtspool aufgepustet und dann habe ich wirklich sie im Wasser bekommen, habe sie selber rausgefischt und bin dann, als ich bereit war, bin ich aus dem Pool rausgestiegen, 2 Schritte und lag in meinem Bett. Nachts.
Wunderschön.
Um 0.08 Uhr ist sie geboren und dann habe ich gestillt und habe gesagt, ihr könnt gehen und ich schlafe jetzt. Und dann haben wir erstmal 7 Stunden, glaube ich, durchgeschlafen.
Komplett verrückt.
Und dann sind wir morgens um 7 aufgewacht, völlig erholt und entspannt im eigenen Bett. Und dann kam die Hebamme natürlich morgens schon wieder und hat geguckt. Und natürlich hat sie auch noch ein bisschen Untersuchung und so weiter gemacht. Aber sie muss einem dann halt nicht das Kind direkt von der Brust nehmen und direkt irgendwie abnabeln. Und das wiegen wir hier schnell und zack, zack, zack und anziehen so. Ne? Unser Kind war ja 5 Tage kleidungslos und namenslos.
Ja, was sehr, sehr schön war.
Ja.
Sehr natürlich, sehr altertümlich auch und total auch unnötig, Sachen anzuziehen.
Ja, man soll die ganze Zeit Haut auf Haut sein, ja. Und dann, wenn sie unter der Decke ist, wofür ein Name? Es war einfach das Baby.
Echt?
Aber da ich, ja, dass man die ganze Zeit unter der Decke kuschelt, entweder bei mir oder bei dir, und es unter der Decke warm ist und ja, natürlich selber auch oberkörperfrei, dann einfach Haut auf Haut. Das war, glaube ich, der schönste Start, den sie so in völliger Ruhe haben konnte. Mhm. Mit noch ein bisschen Duftöl und ein bisschen rotes Licht konnten wir dann machen, so was ähnlich aussieht wie im Bauch und so. Genau, also das war so ein bisschen, ne, meine erste Geburt war, wie gesagt, mehr oder weniger Alleingeburt. Das, glaube ich, sprengt das den Rahmen, aber das hat nochmal andere Gründe. Aber ich habe es quasi aus Gründen, an denen ich quasi selber schuld bin, quasi alleine geschafft, das Kind zu gebären. Und das hat mir natürlich auch Selbstvertrauen gegeben fürs nächste Kind, dass man das einfach, also dass man das schaffen kann. Das braucht nicht jemanden, der einem sagt, weiß ich nicht, also irgendwas sagt, weil du weißt am besten, was du selber brauchst. Mhm. Und natürlich finde ich es gut, wenn eine Hebamme dabei ist und auch zwei gerne. Und ich habe natürlich Fabi von der ersten Geburt erzählt und ihm auch dann beim zweiten Kind gesagt, du, ich würde gerne wieder eine Hausgeburt machen. Was war dein erster Gedanke?
Mein erster Gedanke war, was ist das überhaupt?
Was soll das?
Wie soll denn eine Hausgeburt funktionieren? Wie soll das denn?
Kanntest du das gar nicht vorher?
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Ja.
Ich kannte das nicht vorher, nein. Ich wusste ja auch nicht, dass man Bratlinge machen kann, dass es das gibt. Und dass man, dass eine Kuh.
Das ist fast das gleiche Hausgeburt und Bratling.
Kuh, also keine Ahnung, ich wusste so viele
Schwanger
Sachen
sein muss, um ein Kälbchen
genau,
zu bekommen, um Milch zu geben.
Auch nicht. Also ich wusste ganz viel nicht, weil ich mich um viele Dinge nicht gekümmert habe, weil ich nicht mal wusste, was ein ausgeprägtes Bewusstsein überhaupt bedeutet und wie aufregend und spannend das ist, wenn man Entscheidungen und das alles selber trifft in seinem Leben und sich Ziele setzt und alles. Das durfte ich erst lernen. Dementsprechend wusste ich auch nicht, was eine Hausgeburt ist. Natürlich hat mir der Begriff was gesagt, aber die Beschreibung, das war es ja, deine Beschreibung, wie du es mir erklärt hast, diese Ruhe, dieses Weg von diesem Krankenhaussystem. Ich habe heute gerade gesagt, einen Frosch im Hals. Entschuldigung.
Nicht schlimm.
Vom Joggen, ich weiß nicht, was da los ist. Dieses kalte Licht, das stelle ich mir auch so vor. Das sind ja auch natürlich Vorurteile. Aber kaltes Licht und stressige Situationen. Wir kommen dann da irgendwie an und dann ist irgendwas, ist die Tasche gepackt und haben wir die Karte mit und dieser ganze Quatsch. Ich möchte das nicht abwerten, wenn ich sage Quatsch, aber diese ganzen Themen, die lösen halt eher Stress als angenehme Gefühle bei mir aus.
Ja.
Und ja, zu Hause alles aufräumen, alles schön machen, schöne Situation schaffen, schönes Licht, schöne Wärme, schöne Gerüche, einen Pulli hinstellen, bei dir sein, mit dir zusammen atmen, nur du und ich, keine Ablenkung. Pff, ich bitte dich.
Und du kannst mir theoretisch, könntest du mir zwischendurch was kochen, wenn ich irgendwas essen will oder keine Ahnung, also wir sind ja dann komplett frei in dem,
genau,
wie wir es
machen. Das ist ja noch das Thema, ne? Was würden wir denn dann essen vorher oder währenddessen?
Ja, gerade in einer veganen Schwangerschaft ist es natürlich,
genau,
muss man sich richtig, also das machen wir natürlich auch, natürlich packen wir auch eine Kliniktasche, ne?
Ja, na klar.
Natürlich haben wir uns auch schon überlegt, was wir da alles reinpacken,
ja.
Aber mal eben irgendwas aus dem Kühlschrank zaubern, wenn man doch noch einen Snack braucht oder so.
Und gerade in der Phase, ich werde sehr vorbereitet sein und da wird es sehr viele leckere Sachen geben und die ich dir dann, ich freue mich auch einfach hier zu sein und sozusagen dir deinen Weg zu erleichtern und dir anzureichen, Dinge anzubieten und Strohhelme und hier ein Öbstchen und so, also einfach zu gucken,
Massage.
Wie kann ich mich wie so ein Geist verhalten, der dir aber ein Tablett festhält sozusagen oder einen Drink mal hinhält.
Also nicht im Weg, aber unterstützend dabei.
Genau, die ganze Zeit da, du spürst es auch, aber irgendwie weißt du auch nicht, also ich möchte es so machen, dass du dir keine Gedanken machen brauchst um mich, weil ich bin da, ich bin eine Bank sozusagen und das geht halt zu Hause auch viel besser. Deswegen bin ich auch sehr pro Hausgeburt und unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, war auch einfach sehr schön.
Ja, du warst ja auch eine Wahnsinnsgeburtsbegleitung, also besser hätte ich es mir nicht vorstellen können.
Danke.
Gut, dass ich dich gewählt habe. Wobei ich sagen muss, dass der Mann ja eigentlich, also das ist wunderschön und das stimmt auch, wobei diese Funktion ja im Krankenhaus fast noch wichtiger ist. Ja. Weil ne, es gibt dann, es gibt, dafür gibt es auch einen Namen, also eine Kontaktperson sozusagen, also eine Person, die ja die ganze Zeit bei mir bleibt, bist ja dann du.
Ja.
Und du ja auch der, der im Zweifel, wenn man im Krankenhaus wäre, der, der auch ein bisschen für mich kämpfen, für mich sprechen muss und sagen muss, Moment, sie will das nicht oder das haben wir anders abgesprochen, ja, oder ich möchte sie nochmal, können wir sie nochmal fragen, ob sie das will oder ne, hier ist die Krankenkassenkarte, also dass du einfach so alles ein bisschen von mir weghältst und für mich sorgst, ist fast da noch wichtiger, weil eben da noch mehr interveniert wird, noch mehr eingegriffen wird.
Mhm.
Genau, also das ist auch ganz, deswegen sage ich, man muss sich ganz bewusst überlegen, wen man da nimmt. Und ich kenne Frauen, die gesagt haben im Nachhinein, also ich war einfach nur genervt von meinem Mann, weil der das vielleicht zum Beispiel nicht gut gemacht hat,
mhm,
oder sehr überfordert war oder selbst ängstlich war oder eben, ne, also ich habe mich noch um ihn noch Sorgen gemacht nebenbei und konnte natürlich mich nicht gut auf die Geburt konzentrieren.
Das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte.
Und das, ne, das will ich auch gar nicht verurteilen. Ich meine, ne, ja, kann sein, dass er wahnsinnig ängstlich ist und aufgeregt ist, aber wenn man das irgendwie einschätzen kann, dass der Partner vielleicht dazu neigt, unter Drucksituationen nicht besonders empathisch oder ruhig oder liebevoll zu sein, dann sollte man vielleicht überlegen, hey, vielleicht kann die beste Freundin mitkommen oder so.
Ja.
Und es gibt ja auch Frauen, die richtig sauer werden auf ihren Mann dann und wirklich da um sich in bestimmten Phasen um sich schlagen und die beleidigen und weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ja auch sehr verdient, keine Ahnung.
Könnte alles passieren.
das ist auch gar nicht lustig, aber naja. Also deswegen, glaube ich, ist es da auch sehr, sehr wichtig, aber du hast das hier ganz, ganz toll gemacht und du bist ja dann sozusagen im Team mit der Hebamme, also ja, der Kommunikator sozusagen, ne, also ich habe es ja nicht mitbekommen, aber während ich halt, ne, in den Wehen lag und voll auf mich, meine Atmung, mein Kind konzentriert war, meine Kräfte gesammelt habe und voll, ist ein total spiritueller Moment auch und ich bin ja, heftig, also da sind irgendwo Leute, bestimmt keine Ahnung, also ich habe auch im Nachhinein, hatten wir Duftöl an und so, wir hatten echt so, extra so einen Duft ausgesucht, habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich war einfach weggebeamt. Aber dass im Hintergrund sozusagen zwei Fachfrauen stehen, die wissen und alles im Blick behalten und du aber als mir, als allerengste vertraute Person dann mit mir kommunizierst, was sie vielleicht dir zugeflüstert hat, so ungefähr, oder ja, zu mir sagst, komm, wir gehen nochmal jetzt, ne, oder trink mal einen Schluck oder irgendwas, du das dann mit mir vermitteln konntest, das war, glaube ich, das perfekte Trio hattet ihr da.
Ja, ich bin dann die
Brücke
sozusagen.
Während ich gefühlt einfach alleine war, also ich war da mit meinem Baby und
perfekt.
Hab aber gewusst im Hintergrund, okay, da wird mal was getuschelt, da wird mal was aufgeschrieben, da wird mal was irgendwie, ne, jetzt messen wir hier nochmal die Herztöne, jetzt machen wir nochmal das und hab gemerkt, ihr habt's im Griff und ich konnte mich einfach entspannen und mich auf mich konzentrieren, mhm, und das war die super, super Combo.
Sehr gut, jetzt wird wieder genauso laufen dieses Jahr.
Ja, und es ist wieder
dieses Jahr.
Ja.
Ja, als wäre es jedes Jahr.
Na, sag mal. Und es ist auch jedes Mal eine andere Wohnung, also unsere Kinder wissen ja, dass sie Hausgeburten waren, mhm, und sind da auch irgendwie stolz drauf und dann, stimmt, immer, ja, da hinten in der Straße bin ich geboren und hier in der Straße bin ich geboren, witzig, und jetzt wird das nächste hier, also ist jedes, mhm, Mal ein anderer Ort, mhm, aber wir werden es jedes Mal aufs Neue schön machen und ich freue mich da sehr, sehr drauf.
Sehr gut. Okay, wie bereitest du dich denn, du bist eine Veganerin,
mhm,
du…
Ich muss Pipi.
Musst Pipi?
Ja.
Okay, dann Pause. Frisch ausgepullert spricht sich eher am besten. Also du bist ja eine Veganerin.
Ja.
Und du bereitest natürlich deinen eigenen Körper darauf vor, dass dein Körper alles hat, was er braucht,
ja,
unabhängig von Schwangerschaft oder nicht. Und, mhm, jetzt bist du aber eine schwangere vegane Frau.
Mhm.
Und wie ist dann dein, wie ist dann so deine Herangehensweise? Was denkst du dir oder was, wie gehst du daran, wenn, mhm, du weißt, ich mache jetzt gerade in meinem Bauch mit zwei Nähnadeln, Sticknadeln, so Doppelhelix-DNA und häkel die zusammen.
Zwei Sticknadeln, zwei Nähnadeln.
Was ist
also
dir denn?
Also zwei strickt man. Und wenn man stickt oder näht, dann nimmt man eine Nadel.
Dann sage ich mal mit zwei Stricknadeln.
Strick ich. Was?
Eine Doppelhelix-DNA.
Ja.
Okay. Zusammen zu einem Menschen.
Also was ist der Unterschied zwischen einer normalen Schwangerschaft und einer schwangeren Schwangerschaft?
Ja,
und einer veganen Schwangerschaft?
Ja, aber, ja, genau. Aber auch, was denkst du jetzt, während du schwanger bist? Also, wie gehst du jetzt ran?
Also, ich würde sagen, grundsätzlich habe ich es in der ersten Schwangerschaft per se schon mal in Anführungsstrichen schlechter gemacht, als ich es jetzt mache,
mhm,
weil ich ja generell ein anderes Bewusstsein überhaupt für Gesundheit habe und Ernährung und was es auslöst und was es macht. Und es ist natürlich so, dass man gerade in der Schwangerschaft mit Übelkeit, mit dies, mit das, wo man einfach bestimmte Gelüste auch hat, es manchmal ein bisschen schwer gemacht wird.
ja,
sich ausgewogen gesund zu ernähren, weil man vielleicht auf manches überhaupt keine Lust hat, manches gar nicht riechen kann. Ich habe in der zweiten Schwangerschaft, jetzt ist es kein Problem, in der zweiten Schwangerschaft habe ich einfach keinen Tofu essen können. Die ganze Schwangerschaft über Tofu irgendwie mit Sojasauce abgelöscht oder irgendwas. Ich fand es widerlich, ich konnte es nicht essen. Danach war es wieder kein Problem, diese Schwangerschaft ist auch gar kein Problem, aber ich konnte es nicht riechen. Also es sind halt so Sachen, man kann seine Proteine auch ohne Tofu abdecken, aber es ist natürlich was sehr Einfaches, Leichtes, Leckeres, Schnelles, wie man einfach, ja, da gut was mit einbauen kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man genau wie in jeder Ernährungsform und auch wie für Nichtschwangere guckt, welche Nährstoffe brauche ich. Mehr oder weniger supplementiere ich fast das Gleiche, nur mehr. Das ist gleich schon der erste Trugschluss. So, du gehst zum Gynäkologen, Gynäkologin und lässt die von Schwangerschaft feststellen. Dann wirst du beglückwünscht und dann kriegst du direkt erstmal so ein Folsäurepräparat. Und das alleine schon mal ist erstens nicht gut, einfach von der Zusammensetzung her. Und zweitens nicht vegan. Da fängt es schon mal an. Und dann gehst du, und ich habe das bei dem nicht gewusst, bei der zweiten Schwangerschaft, und geh in die Apotheke, also am Anfang nicht, dann habe ich es kurz danach rausbekommen und wollte das halt abholen. Und dann meinte ich so, ach, da ist ja Vitamin D drin, ich nehme ja eh schon Vitamin D und so. Und dann hat sie, ja, dann können Sie damit ja aufhören. Also ich habe irgendwie mit ihr einfach nur so überlegt und über Nährstoffe reden wollen. Und ich so, aber ich nehme doch das, was ich nehme, um mich abzudecken. Und jetzt kommt der Mehrbedarf fürs Kind. Und jetzt nehme ich zusätzlich dieses Schwangerschaftspräparat, um den Bedarf meines Kindes auch noch mit abzudecken. Warum sollte ich mit meiner Supplementierung aufhören? Und stattdessen, und das hat mir eine Apothekerin oder pharmazeutisch-technische Fachangestellte gesagt. Jetzt ist das Kind wach geworden. Da kann ich mich ganz schlecht konzentrieren, wenn es auf einmal so wackelt, dann bin ich in Gedanken immer beim Kind.
Sie hat dir gesagt, dass du Vitamin D dann nicht nehmen brauchst, weil es ist in dem Folsäurepräparat
genau,
schon mit
also,
drin.
Genau, also so, ne? Also ich, wie immer rate ich euch, informiert euch bitte selbst.
Ja.
Wie gesagt, gerade wenn es so das Wissenschaftliche hier kommt, ich kann gerne erzählen, wie ich es mache, aber hört euch wirklich gerne auch den anderen Podcast an, um das nochmal ganz genau zu erfahren. Holt euch gerne eine Ernährungsberatung, ne, wenn ihr unsicher seid. Testen ist auch eine sehr gute Idee in der Zeit, einfach einmal zu gucken, wo stehe ich gerade überhaupt? Habe ich irgendwo einen Mangel? Und dann eben das nicht zu vergleichen mit, welchen Wert muss ich haben als normaler Mensch, als nicht schwangerer Mensch, sondern welchen Wert sollte ich eben in der Schwangerschaft haben? Mhm. Omega-3, D3. Ne, sind, im Prinzip sind es die gleichen Vitamine eben auch, die man auch so abdecken muss. Ich habe das mal einmal aufgeschrieben, was ich zusätzlich supplementiere, zusätzlich zu meiner ausgewogenen veganen Ernährung, die ich teilweise zugegebenermaßen, es fällt mir auch manchmal schwer, Obst und Gemüse zu essen, und ich liebe gerade Dinkelpudding, Vanillepudding, Grießpei,
ja.
Dinkelgrieß, Vanillepudding, den habe ich selbst erfunden, ist nicht so ungesund, wie es klingt, Sojamilch aufgekocht, mit Dinkelgrießbrei eingerührt und dann Vanillepuddingpulver dazu, that's it. Manchmal mache ich noch so einen kleinen Klecks Dattelsirup oder so rein, aber eigentlich in der Regel ist es das.
Ja.
Und das ist was ich sehr gerne esse. Ist jetzt nicht schlimm, ist jetzt aber auch nicht vollgepackt mit Nährstoffen, ist immerhin so Dinge, Vollkornzeugs drin und ein bisschen Proteine durch Soja, aber ist jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, dass, davon sollte mich jetzt den ganzen Tag ausschließlich ernähren. Aber natürlich gönne ich mir auch und natürlich lasse ich mir auch gut gehen und ich habe ja auch einen gewissen Mehrbedarf an Kalorien, das sind so etwa 200 Kalorien oder so, wenn man mit einem Normalgewicht in die Schwangerschaft startet, mit Übergewicht oder leichtem Übergewicht oder so, ist nochmal ein bisschen anders, glaube ich. Genau. Aber, also kann man natürlich machen. Auf jeden Fall besser als jeden Tag Eiscreme. Aber manchmal fällt es mir schwer, dann den Rest abzudecken. Und dann mache ich mir zum Beispiel so einen Super-Smoothie, wo ich da wirklich gefrorenen Brokkoli und Karotten und alle möglichen Pülverchen, die wir so von InnoNature haben, so Happy Berry, also getrocknete Beeren und alles, was ich so denke, Brokkolisamen und oder ja, alles, ja, was einfach gesund ist, mixe ich dann zusammen, wirklich relativ dickflüssig, also wirklich so ein kleiner Shot sozusagen, und dann kippe ich den einfach hinter und dann ist gut.
Stark.
Das, wo wir gerade überredet haben, mit den Kindern auch, ne? Manchmal muss es dann nicht. Also manchmal geht es einfach nur darum, diese Nährstoffe aufzunehmen.
Genau.
Und ich bin ja sowieso jemand, die nicht seit, also die nicht raucht. Ich bin jemand, die seit 7 Jahren keinen Alkohol trinkt, seit 7 Jahren sich vegan ernährt, seit 7 Jahren sowieso keinerlei andere Substanzen oder Drogen zu sich nimmt. maximal mal, wenn ich meine Periode habe, eine Schmerztablette und das war es so an Substanzen von außen. Selbst Kaffee habe ich nach der letzten Schwangerschaft, also seit 6 Jahren verzichtet drauf.
Und also Koffein.
Also sehr, sehr clean bin ich ja unterwegs. Das hat natürlich auch einen Grund, meine Gesundheit. Und bei Koffein zum Beispiel ist es sowas, ist jetzt nicht speziell für auf vegane Schwangerschaft bezogen, aber wenn einem doch empfohlen wird, dass man möglichst keinen Kaffee trinken soll in der Schwangerschaft. Wir reden von 9 Monaten in meinem Leben, die aber die Grundvoraussetzung ist für die 100 Jahre, die ich da erschaffe.
Ja.
So. Und dann wird mir gesagt, möglichst keinen Kaffee, am besten, wenn dann nur einen. Dann sage ich, okay, aber warum denn einen? Ja, weil die Schwangeren sollen sich nicht so diskretiert fühlen und sollen ja auch, soll sich auch gut gehen lassen und die sollen sich nicht so eingeschränkt fühlen.
Oh, okay.
Ich will das nicht verurteilen, ne? Wenn man das macht, fair enough, dann ist es so. Aber ich habe für mich gesagt, okay, wenn ich jetzt also weiß, am besten wäre es meinem Kind überhaupt kein Koffein aufzusetzen, was einfach gerade neu geboren ist, was gerade ein Gehirn bauen muss, irgendwie einen kleinen Finger entwickeln und eine Leber. Und also warum soll ich da jetzt mit Koffein, mit einer, das ist eine Droge, eingreifen und irgendwie das negativ beeinflussen, diesen wahnsinnig sensiblen, heiligen Prozess. Und ich habe die Möglichkeit und die Macht da irgendwie zu, das so optimal, wie es geht. Ne? Klar, ich müsste auch mehr spazieren gehen, ne, mit den Schmerzen gerade. Ich weiß nicht, also es gibt immer was, was man noch besser machen kann.
Klar.
Aber sowas wie einen Koffeinentzug, der auch hart sein kann, das war eine Woche lang wirklich anstrengend. Ich habe dann direkt verzichtet, als ich schwanger wurde mit dem zweiten Kind und habe dann das durchgemacht, hatte ein bisschen Kopfschmerzen, war ein bisschen unangenehm, aber dann war es ja auch geschafft. Und das habe ich jetzt einfach so beibehalten. Also, ne, man soll es eigentlich gar nicht machen, also mache ich es gar nicht. Und ne, aus manchen werden da dann auch, aus einem wird dann doch 2 oder 3 oder ein sehr starker Espresso. Bei manchen kommt dann doch noch, weiß ich mal, ein Glas Wein dazu. Da kann man mehr, es trinken deutlich mehr Frauen Alkohol, als man so denkt. In kleinen Mengen, mal ein kleines Mischbier, ein bisschen Schlückchen hier.
Was meinst du in der Schwangerschaft?
Mhm.
Oh, damn.
Nach wie vor noch eine ziemlich hohe Zahl tatsächlich, die das nicht ganz so ernst nimmt. Und ja, auch ich wurde mal gefragt in der Schwangerschaft, ich weiß ja nicht, hier ist so ein Mischbier, da ist nicht viel drin, ich weiß ja nicht, wie du das so machst mit dem Alkohol in der Schweigerschaft. Und mir ist einfach alles aus dem Gesicht gefallen. Ich so, wie ich das mache? Ich mache das nicht.
Das ist eine krasse Frage.
Aber einfach so, sie hätte mir das angeboten, hat selber Kinder und hätte mir diese Flasche in die Hand gedrückt und ich hätte dieses, weiß ich was, Backstreet Lemon oder keine Ahnung, was das war, hätte ich, ohne
krasse
dass sie,
Frage.
Also,
na, was da drin steckt.
Also, aber auch so nach dem Motto, also da hört der Feminismus auch auf, ne? So soll die Frau doch selber entscheiden. Nee, weil die Frau entscheidet es nicht für die Frau, sondern die Frau entscheidet es für dieses unschuldige Kind in diesem Bauch.
Mhm. Und es ist ja jetzt immer, für mich ist immer in solchen Situationen, auch beim Vegan-Thema, genau dasselbe. Ich bin da immer in diesem Zwiespalt.
Mhm.
Auf der einen Seite habe ich, denke ich mir, oh Mann, was für eine unaufgeklärte Person, ja, das ploppt als erstes auf und dann kommt sofort das Mitgefühl, ich denke mir so, oh nee, wie leid mir das tut, dass man so eine Frage stellt, dass man nicht weiß, was da an Verantwortung dranhängt. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß
bin da
nicht,
so ganz dolle gespalten.
Also es ist ja auch das Ding mit, ein nicht-veganer Mensch kriegt die gleichen, also 2 Menschen kriegen die gleichen Informationen. Wusstest du eigentlich, dass vegan sein, ne, da wird man aufgeklärt und dann gibt es eine Person, die sagt, oh mein Gott, das wusste ich nicht, ich höre damit sofort auf, ich werde jetzt vegan und die andere sagt, mir doch egal. Und ne, ich weiß nicht, ob diese Person nicht das genau weiß und
ja,
dass
da
jeder einzelne Schluck potenziell zu einem fetalen Alkoholsyndrom führen kann, zu geistigen Behinderungen, zu Fehlgeburten, zu, also puh. Ne, da explodiert mein Kopf. Aber vielleicht weiß diese Person das und macht eben nicht das Gleiche daraus, wie Menschen, die es geschafft haben, ja zum Beispiel vegan zu sein, die daraus machen, ach so, dann werde ich jetzt vegan. Natürlich trinke ich keinen Alkohol.
Aber vielleicht hat die Person das halt in der Deutlichkeit noch nie gehört. So wie du früher gehört hast, ja, ich bin halt lieb zu Tieren, deswegen bin ich vegan. Und du so, ja, okay, ich mag auch gern Pferde. Also einfach keine Connection dazu, weißt du, ich meine?
Und das ist aber, finde ich, auch wieder die Verantwortung der Hebammen, der Doulas, der Gynäkologinnen, dass die wirklich Tacheles sprechen und nicht dieses, ja, möglichst nur einen Kaffee am Tag. So, ist okay, dann gehe ich wieder so nach Hause und sage, oh, jetzt muss ich mich von 5 Kaffee auf 1 reduzieren, okay, 2 ist bestimmt auch okay.
Wollte ich gerade
so,
sagen,
dann trinken halt weiter ihre 2 Kaffee und sind stolz, sich reduziert haben, was ja auch gut ist, aber besser wäre eben kein, also
verstehe ich. Man kann ja optimal Sachen anstreben. Ich weiß schon, was du meinst. Es geht nicht um Perfektionismus, gibt es ja sowieso nicht. Aber man kann schon optimal Werte anstreben, optimales Verhalten.
Ja. Und dann frage ich mich halt, wie weit ist diese Person, die einem da ein Mischspiel in die Hand drückt, entfernt davon, ausreichend Vitamin D, Omega-3, Eisen etc. zu supplementieren. Also
für sich,
ne, das ist ja für sich selbst, damit das Kind gut versorgt wird. Also wie weit ist die Kluft dazwischen?
Richtig.
Na, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir möglichst substanzfrei und clean dieses Kind versuchen zu ernähren und diesen Verzicht in Anführungsstrichen gerne machen. Ich bin, wie gesagt, danach dabei geblieben. Also ich bin seit 6 Jahren komplett koffeinfrei. Kein Kaffee, kein grüner Tee, kein schwarzer Tee. Und ich habe schwarzen Tee geliebt. Ich habe immer in London gewohnt.
Milch,
kurz.
Ne?
Oh, so.
Jetzt habe ich einmal in meinem Leben getrunken.
Gibt es entkoffeinierten schwarzen Tee?
Gibt's
das
100%.
War einfach, das habe ich ja in London immer getrunken.
Möchtest du
ich habe in
haben?
So einem Friseursalon da gearbeitet, in Ealing Broadway. Und da wurde ich immer ausgelacht, habe ich immer im Friseursalon gearbeitet. Da war ich 18, gerade frisch 18. Und da meine ich immer so, hello.
Kannst du jetzt bitte nutze deinen britischen Akzent, diesen.
Oh nee, das traue ich mich jetzt aber nicht.
Okay, gut.
Do you want a coffee or a tea? Und dann kam, tea please. Ah, oh, which kind of tea? Und die, hä? Und weil in meinem Salon kannte ich das so, man hat ja die Box aufgemacht und hat die verschiedenen Teesorten gezeigt, so richtig deutsch.
In Germania, welchen, ja.
Genau. Und da, es gibt nur diesen einen, da war so ein riesiger Pott, so ein riesiges Plastikding im Backstage-Raum, wie heißt das, im Aufenthaltsraum?
Ja.
Im Backstage. Mit so kleinen weißen Tütchen und da war dieser Tee drin. Also es gibt natürlich, wenn du fragst in England, willst du Tee, dann kriegt man natürlich einen schwarzen Tee. Dann ist eigentlich nur die Frage, who's milk or without?
Und möchtest du jetzt entkoffeinierten schwarzen Tee mit Hafermilch trinken?
Würde ich gerne mal.
Ist das etwas, was du dir wünschst?
Ja, eigentlich würde ich nach London und das da mit dir machen, weil da war ich auch lange nicht.
Guck, ich will nicht nach London.
Ich liebe London, ich war so lange nicht.
Ich war da einmal und ich bin nicht überzeugt gewesen.
Ich hab
Vorurteile.
Toll. And I love the British accent. Wie auch immer, auf jeden
Fall.
Wovon reden wir?
Wir reden.
Dance. Let's do a little dance.
Du wolltest ja über deine ganzen Supplements sprechen und hast dann auch noch über Koffein, Nikotin und andere Ins gesprochen.
Ja, ich habe den Faden verloren. Auf jeden Fall probiere ich mich möglichst clean zu ernähren, auch im Sinne meines Kindes. Genau, und ich bin dabei geblieben, weil ich dachte, also weil man einfach weiß, dass Koffein für niemanden gut ist.
Ja.
Punkt. Und deswegen mache ich das auch weiterhin nicht, weil ich probiere, mich gesund zu ernähren. Und auch, ich weiß, vielleicht auch wegen dem ADS oder so, weil ich bin ja immer in sehr verrückten Zuständen und mein Kopf spielt mir ständig Streiche und ich habe ständig Ideen und alles platzt über und mein Gehirn ist mir so oft zu viel. Es geht auch oft mit Social Media oder so, ich denke dann dran und dann habe ich so einen Sturm an Gedanken, dass ich komplett abglugger und gar nichts mehr hinkriege, weil ich einfach völlig reizüberflutet bin von meinen eigenen Ideen, weil mein Kopf mich ausnockt.
Entschuldigung,
es ist so viel, wirklich, ich stelle mir vor, als würde ich im Meer sein, mein kleines Köpfchen guckt so raus aus dem Meer und dann sind überall so stürmende Wellen um mich rum, meine ganzen Ideen, ich denke mir, erst kommt so eine, ich so, ah cool, das mache ich jetzt, ich gehe jetzt auf Social Media und drehe jetzt einen Reel, so, und dann kommt noch eine Welle, noch eine, auf einmal sehe ich gar nichts mehr, kriege überhaupt nichts mit, weiß nicht, wo ich bin, weiß nicht, welche Welle ich angucken soll oder vor welcher ich mich schützen soll, wann ich die Luft anhalten soll, wann ich den Kopf über Wasser, und dann gluckere ich einfach unter und bin ertrunken.
Oh je, ertrunken im eigenen ADHS. Die Folge driftet ab, Juju.
Ja, das habt ihr euch auch sehr gewünscht. Irgendwann kommt auch mal eine ADS-Folge.
Oh ja, schon auch häufig gelesen.
Auf jeden Fall finde ich es toll, weil mein Körper eh schon so viele komische Sachen macht, dass ich nicht auch noch meinen Zustand von außen manipuliere mit Substanzen. Also ich würde gerne wissen, wenn ich müde bin, dass ich müde bin und im Optimalfall Mittagsschlaf machen kann oder eine Pause machen kann und nicht genau in dem Moment, wo mein Körper sagt, hey, du brauchst echt eine Pause, du bist total müde. Geil, dann puppe ich mir jetzt einen Kaffee und mach weiter. Hä? Ich bin doch ein Team mit meinem Körper und will nicht genau dagegen angehen. So.
Ja.
Und ich sage immer, wer morgens nicht wach wird mit dem Kaffee, der hat halt nicht gut geschlafen. Also wer morgens nicht schafft, irgendwann aufzuwachen, also ne?
Ja.
Abends würde ich es ja noch verstehen, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, aber morgens? Weiß ich nicht. Anyways.
Okay, das heißt, du achtest sowieso auf deine Nährwerte, du hast die alle im Fokus. Und
genau.
Jetzt hast du dieses Kind in deinem Bauch und jetzt hast du natürlich den Mehrwert im Blick, doppelter Fokus, dreifacher Fokus.
Genau. Und ich supplementiere wie gewohnt und beachte den Mehrbedarf des Kindes.
Mhm.
Das heißt, ich supplementiere nach wie vor B12. So, Eisen natürlich nur, wenn nötig.
Mhm.
Ne, da kann man jetzt sagen, ich war ja gerade bei No Nature bei einer Weiterbildung Es gibt dieses typische Eisenpräparat, was man von der Gynäkologin verschrieben bekommt, wenn man häufig wie zu erwarten einen niedrigen Eisenspiegel hat in der Schwangerschaft, weil man viel mehr Blut produziert und durch die Venen pumpen muss, weil man einfach einen viel, viel höheren Bedarf hat. Und da gibt es einfach ein bestimmtes Eisenpräparat, was einem da empfohlen wird, also standardmäßig verschrieben wird.
Ja.
Und dieses Präparat ist ganz oft nicht besonders verträglich und auch nicht besonders gut. Und jetzt suche ich gerade
raus. Du
sagst
die ganze Zeit nicht besonders vegan.
Das weiß ich gar nicht genau, ich glaube schon. Ich habe das auf jeden Fall mir nie abgeholt und genommen, doch in der ersten Schwangerschaft schon.
Ja.
In der zweiten habe ich selber supplementiert. Und ich meine, wir gehen ja, wir steuern ja bewusst auf einen Blutverlust, auf einen großen Blutverlust zu. Und da den Eisenwert hochzuhalten, nicht nur für das Kind selbst, ne? Wir wollen Knochen bauen, wir müssen Blut produzieren für uns, für das Kind. Also es ist einfach ein hoher Eisenbedarf da. Kennt man ja auch, ne? Wenn man auf die Menstruation zusteuert, geht automatisch der Eisenwert runter. Das heißt, auch da ein bisschen mehr zu supplementieren, macht ja auch total Sinn, wenn man es nicht über die Nahrung schafft abzudecken. Ist auch durchaus möglich, aber ist natürlich ein bisschen schwieriger.
Ja.
Macht einfach Sinn. Und da muss man ja auch nicht übertreiben. Also mehr ist dann auch nicht mehr. Ne? Man kann auch noch Eisenvergiftung kriegen. Aber ein guter Wert, Richtwert für eine vegane Schwangere sind so 30 bis 70. Oh, wie spricht man immer diese Einheit aus?
Zeig mal.
Weißt du, das
Mikrogramm pro Liter.
Mikrogramm pro Liter, genau. Ja. Dankeschön.
30 bis 70.
Genau, 70 bis 100 ist normal, der normale Wert, der empfohlen wird in der Schwangerschaft, 30 bis 70. Und ich habe zum Beispiel gerade einen Wert von 50, was optimal und perfekt ist.
Oh, Streberin.
Hat meine Ärztin auch nicht gewusst. Sie hat nur gesagt, sie haben den viel zu niedrigen Eisenwert. Und dann habe ich den Ferritinwert abnehmen lassen bei meiner Hebamme.
Aha.
Und der war völlig in Ordnung.
Profi.
So, das Problem ist, dass sozusagen das Eisenpräparat, was standardmäßig verschrieben wird von der Gynäkologin, vom Gynäkologen, ist eins, was oft in der Bioverfügbarkeit nicht besonders hoch ist. Das heißt, es muss sehr hoch dosiert werden, damit überhaupt genug aufgenommen werden kann. Das ist häufig einfach Eisensulfat, Eisenfumarat oder Eisen-2-Salze. Also ein chemisch hergestelltes Eisenpräparat. Und dadurch, dass man das so groß, in so großen Mengen zu sich nehmen muss, kann es einfach oft zu Übelkeit, Verstopfung oder Durchfall führen und muss einfach unnötig viel nehmen. Deswegen nehme ich das ganz bewusst nicht, auch wenn es mir kostenlos verschrieben werden würde. Aha. Ich supplementiere das von InnoNature zum Beispiel, also ein voll pflanzliches Präparat, was aus der Pflanze gewonnen wurde, was eine ganz andere Form und eine sehr, sehr hohe Bioverfügbarkeit hat. Und ich nehme einfach wirklich die Menge, die draufsteht, also die 2 Kapseln pro Tag in der Schwangerschaft und habe halt diese top, top, top Werte. Mhm. Also alles, was unter 30 ist, muss man unbedingt supplementieren. Und genau, vor allem wurde Ferritin gemessen, weil ich meine Hebamme darum gebeten habe, kannst du bitte Eisen abnehmen bei mir und kannst du bitte den Ferritinwert bestimmen und kannst du bitte auch mein B12 mal bestimmen. Also ich sage ihr dann natürlich, zur Not muss ich was zuzahlen, aber vieles können die auch einfach dann mit verrechnen. Ich bin auch kassenärztlich versichert und dann gehe ich zur Hebamme und zeige ihr meine Werte und dann sagt sie, ach so, sie haben jetzt die Ferritin hier messen lassen. Und ich so, ja, genau, weil er ist ja aussagekräftiger.
Ja.
Nee. Und dann sage ich, was ist denn der Unterschied? Habe ich sie einfach mal so naiv gefragt. Und dann sagt sie, naja, wir haben ja den Hämoglobin, ne, den HB messen wir standardmäßig. Und es ist das Gleiche, es ist nur eine andere, wie Ferritin, ist der gleiche Wert, ne? Du saßt daneben. Es ist nur eine andere Maßeinheit. Mhm. Es sagt aber genau das Gleiche aus.
Crazy.
Und das stimmt nicht. Und dann denke ich mir so, diese Ärztin hat lange studiert, die hat viel Ahnung, hat bestimmt vielen Menschen schon sehr geholfen. Aber sie hat permanent täglich mit extrem vielen Schwangeren zu tun und misst täglich vor allem diesen einen Wert. Mehr wird da nicht gemessen, da wird da nicht B12 gemessen, wird kein D3 irgendwas, sondern dieser eine Wert wird gemessen und bewertet. Und dann empfohlen und dann wird dieses Standardpräparat ohne eine weitere Information, dass sie vielleicht jetzt dadurch Durchfall und Übelkeit und sonst sowas kriegen, verschrieben. Und dann frage ich noch nach und sie sagt mir, es ist das Gleiche. Und dann denke ich mir so, wow, also diese eine, dass Ärzte oft nicht Ahnung von Nährstoffen haben, okay, aber dass sie über diesen einen Nährstoff, dass ich da mehr Ahnung habe als sie und das kann man einmal bei Google eingeben, so, also finde ich echt verrückt.
Echt verrückt.
Also tatsächlich ist es so, dass das Hämoglobin, was immer gemessen wird, sozusagen zeigt nur, wie viel Eisen aktuell im Blut steckt, also weil ich vielleicht gerade was Eisenhaltiges gegessen habe, ne?
Ja.
Und der Ferritin zeigt, wie voll der Eisenspeicher im Körper ist.
Boah,
also wie viel
Unterschied.
Riesenunterschied. Genau, also wie viel Mengen einfach vorhanden sind und es ist einfach Genau, deswegen, also wenn ihr könnt, fragen, auch bei einer Gynäkologin, können Sie bitte das Ferritin abnehmen. Das ist ein bisschen teurer, nicht ganz so standardmäßig, deswegen wird es nicht so gern genommen. Setzt sich aber auch immer mehr durch und zur Not nochmal woanders testen lassen oder bei der Hebamme oder im Labor oder bei der Hausärztin oder. Weil das, was in dem Moment in meinem Blut ist, ist eben nicht so aussagekräftig.
Das ist ja zum Mandelmelken.
Bringt mir dann nichts. Ja. Also genau, da habe ich also das sehr tolle Präparat von InnoNature, was mir auch immer sehr im Zyklus immer sehr, sehr hilft, weil ja, ist natürlich klar, man steuert auf einen großen Blutverlust zu. Was passiert, wenn man wenig Eisen im Blut hat? Das Erste, was du da selber merken wirst, du bist schlapp, du bist müde, du bist kaputt. Mhm. Das Letzte, was du gebrauchen kannst, während einer Geburt, vor einer Geburt, nach einer Geburt.
Ja.
Das Letzte, was wir wollen, ist unnötig müde sein, weil wir zu wenig Eisen im Blut
ganz
haben.
Genau.
Deswegen da gerne drauf achten. Kann man übrigens auch, wenn man einen sehr, sehr niedrigen Blutwert hat, kann man auch eine richtige Eiseninfusion geben.
Mhm.
Das kann man sich verschreiben, also auch das bekommt man bezahlt und kann es auch zur Not bei einem Heilpraktiker oder so sich geben lassen.
Cool.
Nur das so am Rande. Da nehme ich natürlich weiterhin, wie immer, Jod. Ganz, ganz, ganz wichtig für meine Schilddrüse, für die Schilddrüse des Babys, für viele andere Funktionen. Nein, das Jod im Jodsalz reicht nicht aus und erst recht nicht in der Schwangerschaft. Enorm wichtig. Gibt es tausende Studien, die haben dann Gruppen untersucht, die nah am Wasser wohnen, die viel Fisch und Algen zu sich nehmen, die also einen hohen Blutjodgehalt hatten in der Schwangerschaft. Haben es verglichen mit Bergkindern oder Dörfern in den Bergen, wo eben weniger Jod zu sich genommen wird und haben da verheerende Unterschiede in der Gesundheit der Kinder in den Folgejahren feststellen müssen, weil einfach ja, der Jodspiegel ein anderer war. Also das einfach wirklich ernst nehmen. Omega-3 selbstverständlich, aus Algen wird das supplementiert, nicht aus den Fischen. Das ist nur
der Mittelweg.
Der Mittelweg sozusagen, genau. Und natürlich D3. Ganz klar, das ist auch was Tolles, das kriegen ja auch die Kinder verschrieben und da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich verschrieben bekommen für mein erstes Kind und dachte mir so, nee, ich gebe dir noch keine Tabletten und habe mich dann schon überzeugen lassen und habe da auch viel diskutiert, aber ich habe erstmal, mein erster Impuls war, nee, das Kind kriegt Muttermilch und gut ist.
So, fertig.
Ich fand das absurd, das irgendwie da aufzulösen, die Tablette und dann im Mund und so und also das werden wir auch auf jeden Fall über InnoNature, über die Tropfen lösen.
Ja.
Ich nehme noch zusätzlich Kalzium und Magnesium, weil ich mich gerade nicht so perfekt ausgewogen ernähre, wie ich es gerne hätte. Und Kalzium kriegt mein Kind wahrscheinlich genug über mich. Problem ist, dass der Körper sehr schlau gebaut ist, ne? Weil die nächste Generation ist in meinem Bauch. Wichtig ist für die Fortpflanzung, ist es nur wichtig, dass mein Kind überlebt und da ist. Ich kann in der Zeit, also wenn ich dann weg bin, habe ich mich trotzdem fortgepflanzt und die Evolution hat funktioniert.
Genau.
So, deswegen ist auch immer wieder das vegane Argument mit der Evolution. Ja, hat ja immer so geklappt. Ja, okay, ihr habt euch fortgepflanzt, aber seid ihr alt geworden? Wart ihr gesund? Wart ihr glücklich?
Mhm.
Hast du mit 90 noch spazieren gehen können oder bist du überhaupt 90 geworden?
Ja.
Weil auch wenn ich vielleicht mein Kind mit meinem Kalzium versorgen kann, kann es sein, dass mein Körper an mir selbst Raubbau begeht.
Ja.
Und es ist auch bewiesen in vielen Studien, dass schwangere, stillende Mütter, die auch sehr viel Kalzium abgeben und nicht darauf explizit achten in der Ernährung oder eben supplementieren, ist auch ein sehr, sehr günstiges Supplement, die eben sehr viel stärker zu Osteoporose neigen, aber natürlich viel, viel, viel später. Also jetzt gerade wirst du es nicht merken,
mhm.
ne, brauchst es nicht weiter beachten, aber wenn ich jetzt eben Raubbau an meinem Körper betreibe, dann haben wir halt alle von Oma Juju dann die Quittung, weil Osteoporose ist kein Spaß und deswegen sind das natürlich Sachen, auf die ich jetzt gerade besonders achte, dass ich da eben mich um mich kümmere, damit meine Gesundheit erhalten bleibt und im Optimalfall, ich denke mir so, ey, ich stelle gerade Knochen und Zähne und weiß ich was her, also ich glaube, Kalzium, Magnesium kann da wirklich nicht schaden und das Schöne ist gerade bei Magnesium zum Beispiel, du kannst es ja nicht überdosieren. Na, also im schlimmsten Fall kriegst du Durchfall, dann kommst du wieder raus so, aber dass du da einfach gut aufgebaut bist. Gibt es auch viele Ammenmärchen, das führt jetzt aber jetzt so weit. Also natürlich brauchst du Magnesium und Magnesium ist gut für die Muskulatur. Und da gibt es Ärzte, die dann sagen, am Ende das nicht mehr nehmen, weil sonst, weiß ich nicht, also einfach einen moderaten Spiegel, dann passt das. Und ich ganz speziell, ach so, Selen natürlich noch. Und ich ganz speziell mache es mir momentan richtig einfach. Ich habe natürlich hier und da mal ein Pülverchen zusätzlich, was ich so nehme. Ich habe zum Beispiel sehr schlechte Augen und dann nehme ich gerne Sehkraft von InnoNature noch dazu und so. Und auch, weil ich natürlich Sorge habe, dass meine Kinder irgendwie eine Brille kriegen wegen mir. Bis jetzt hat keiner eine, also richtig gut. Aber
ja.
So ein paar Sachen nehme ich noch zusätzlich. Aber wir bleiben mal bei dem, was wirklich ja, essentiell ist und wirklich wichtig ist. Und jetzt mache ich es mir ganz einfach und nehme einfach das von InnoNature drei Kapseln am Tag vegane Schwangerschaft. Da gibt es für das erste und zweite Trimester, fürs erste Trimester ein Präparat und dann fürs zweite und dritte Trimester ein Präparat. Und da ist sozusagen ganz viele B-Vitamine mit drin, da ist Eisen schon mit drin, da ist Folsäure drin, da ist Vitamin C mit drin, Jod und B12. Das ist sozusagen dieser Mehrbedarf für das Kind. Den decke ich damit ab, mit drei Kapseln. Und dann habe ich noch das veganen Komplex, was ich ja so total abfeiere, was ich in der Regel nehme, jeden Tag zwei Kapseln. Auch genial, das den Kindern zu geben, dann eine Kapsel, je nach Alter. Weil ich damit, plus natürlich die fettlöslichen Vitamine, in diesen Kapseln sind natürlich immer keine fettlöslichen Vitamine wie Omega-3 oder D3 drin, weil die halt eben mit Fett und Öl aufgenommen werden sollen, also in Öl gelöst sind und mit Fett aufgenommen werden sollen, die nehme ich noch zusätzlich. Aber dadurch kann ich diese enorme Menge an Supplements, die ich gerade nehmen müsste, auf sehr wenige Kapseln reduzieren.
Cool.
Und jetzt bin ich natürlich ein kleiner Nerd, jetzt kenne ich genau meine Werte, jetzt nehme ich hier und da mal ein bisschen was. Ne? Aber in aller Regel mache ich es mir auch gerade einfach, weil es ist alles kompliziert und schwer genug gerade. Veganen Komplex, zwei Kapseln, Schwangerschaftspräparat, drei Kapseln, D3 und Omega-3 und zack,
und go.
Bin durch. Und das verteile ich auch ein bisschen, also dass ich sonst wirklich, zum Beispiel morgens nehme ich diese, also abends nehme ich zum Beispiel diese fettlöslichen, wirklich nach dem letzten fetthaltigen Nahrung zusammen mit dem Essen eben. Den anderen probiere ich möglichst, wenn ich ganz krass bin, über den Tag verteilt, aber einfach vor dem Frühstück zu nehmen, damit es einfach gut aufgenommen werden kann. Auch da, ne, Koffein ist ja zum Beispiel was wiederum hemmt. Die Eisenaufnahme enorm hemmt und so. Also es spricht auch nochmal gegen den Morgenkaffee. da bin ich sehr, sehr froh. Das gibt es noch nicht so lange. Also Vegan Komplex ist sehr neu bei InnoNature. Schwangerschaftspräparat ist auch sehr neu. Es gibt dann auch später das Stillpräparat, da freue ich mich schon drauf.
Oh, wow.
Und es gibt eben auch schon das Kinderwunschpräparat. Weil, wissen wir auch, ne, wahnsinnig viele Menschen würden gerne schwanger werden, können es aber nicht. Und es kann unter anderem natürlich auch an Nährstoffmangel liegen, weil der Körper einfach merkt, Moment, das ist nicht der richtige Ort hier aktuell. Die Mama ist oder die Frau ist nicht so ausgestattet, wie es sein müsste, um schwanger werden zu können. Das kann tausend Gründe haben, das
kann einer
auch
davon. Am Mann liegen.
Und es kann natürlich auch am Mann liegen. Es gibt viele Gründe, aber, und das fand ich sehr, sehr süß bei dem InnoNature-Event, wo ich da zwei Tage in Hamburg war, es war jetzt gerade vor einem Monat, die Mitarbeiterin erzählt, dass es da sehr süße Geschichten gab, dass da zum Beispiel lange probiert wurde und dann eben dieses Kinderwunschpräparat genommen wurde und es dann wirklich geklappt hat.
Wow.
Das ist natürlich überhaupt kein Versprechen hier, aber das war natürlich für die auch total rührend. Und sagt, also wie krass ist das denn? Und wieso, mein Mangel ist weg, meine Krankheit ist besser, ist natürlich total schön, aber zu wissen, ey, irgendwie, da hat jemand jahrelang das probiert und jetzt irgendwie ein paar Monate das Präparat genommen
crazy.
Und jetzt sind sie schwanger.
Wunderschön.
Total schöne Geschichte. Also, genau, deswegen mache ich es mir da ganz einfach. So mache ich das.
Schön. Supplements funktionieren. Das ist ja einfach nur, das, was du gerade gesagt hast. Das klingt ja so mystisch, magisch. Es hat nie geklappt. Dann nimmt man diese Supplements und dann klappt das. Ja, das liegt daran, dass Nährstoffspeicher leer waren, dem Körper was gefehlt hat. Dann gibst du dem Körper das und plötzlich passiert was anderes, als vorher passiert ist.
Ja.
Also, Supplements.
Ja,
und es funktioniert einfach.
Ja, was ich noch einen sehr wichtigen, schönen Tipp finde, ist dieses ganze Thema Schwangerschaftsdiabetes, Zucker, Luven-Diät und so ist alles nochmal, ne? Ich könnte jetzt einen ganzen neuen Podcast nur über Schwangerschaft aufnehmen, ihr merkt es, aber nochmal in aller Kürze dazu kurz, den Zuckerspiegel, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten, ist in jeder Lebensphase für jeden Menschen eine wichtige Sache.
Ja.
In der Schwangerschaft ganz besonders, weil diese extremen Peaks will man natürlich nicht setzen, dir nicht, dem Körper nicht, dem Baby nicht und eben ja auch eine Schwangerschaftsdiabetes versuchen zu verhindern. Das hat nicht nur mit dem Zuckerkonsum zu tun, aber auch. Und da mindestens auf den Tipp zu achten, morgens trinke ich ja einen kleinen Shot, also einfach ein kleines Gläschen Wasser, kippe ein kleines bisschen Apfelessig drauf. Ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Manchmal auch noch Salz mit dran. Ich stelle mir vor, das ist ein Dressing von einem Salat, was ich so ausschlürfe.
Ich mache noch immer Salz und Zitrone noch.
Ja, genau. Und dann einfach das und dann, also erstmal den Apfelessig am Morgen, also Supplements am Morgen, dann den Apfelessig, dann knabber ich eine Karotte. Man kann auch, weiß ich, eine Paprika, Gurke, irgendwas, aber knabber ich eine Karotte, weil ich auch sonst nicht so viel Beta-Carotin manchmal am Tag zu mir nehme. Das ist eine gute Gelegenheit. Dann habe ich also den Apfelessig und die Rohkost im Magen und dann kann alles andere kann man ein bisschen wild werden manchmal als Schwangere, aber es wird nicht so einen krassen Peak geben. Auch Hülsenfrüchte verhindern dieses Peak, auch noch im Second-Meal-Effekt. Ne? Also auch wenn du abends noch Hülsenfrüchte isst, wirst du am Morgen durch dein Frühstück nicht so ein krasses Peak bekommen, wie wenn du die Hülsenfrüchte am Abend nicht gegessen hättest. Und das ist noch so ein Tipp, dass man natürlich auch sich was gönnen soll, um Gottes Willen. Aber wenn man das schafft, und das habe ich die erste Monate nicht geschafft, weil mir war zu schlecht, es ging nicht. Mhm. Aber sobald ich merkte, okay, mir ist nicht mehr ganz so schlecht, ich krieg's wieder hin, komm, reiß dich am Riemen, habe ich das dann morgens wieder eingeführt. Und damit gebe ich, glaube ich, dem Kind auch schon mal eine ganze Menge. Und mir natürlich auch, um diesen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Das habe ich auch schon Jahre davor gemacht. Das kann jeder machen. Aber es ist auch gerade in der Schwangerschaft, glaube ich, ein ganz guter Tipp. So.
Zwei Sachen. Erstens sind wir sehr gesegnet, dass wir in der jetzigen Zeit leben und dass es dieses Wissen gibt und dass wir hier im Westen sind und dass wir mit InnoNature zusammenarbeiten und dass wir, das ist einfach, dass du dir die Zeit nehmen darfst, dich mit dir und deinem Körper auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist so ein Segen auf der einen Seite und direkt daneben steht, dass du es auch wirklich machst. Also nur weil du die Chance hast, heißt ja nicht, dass du es auch machst.
Ja.
Nicht jeder Mensch wird es so sehen wie du, nur weil er dasselbe gesehen hat wie du.
Ja.
Und du entscheidest dich halt, diesen Weg zu gehen. Und du hast, glaube ich, keine Vorstellung davon, Juju, wie schön sich das für mich anfühlt, mir das vorzustellen, dass du die Mühe gibst, das so optimal wie möglich zu gestalten, deinen eigenen Körper, dann dadurch das, was unser Kind bekommt und durch diese Magie dieser Nabelschnur, die euch beide verbindet und alles, was euch noch verbindet, was nicht physisch ist sozusagen. Mhm. Es ist so unfassbar ein schönes Gefühl für mich zu wissen, dass du alles tust, was du kannst, damit dieses Kind die besten Konditionen der Welt hat.
Voraussetzung.
Es ist so ein, ja, Voraussetzung, so ein Segen. Danke, 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 dass du dieses Kind machst. Jeden Tag sage ich dir einmal mindestens, danke, dass du dieses Kind machst und es ist dann auf diesem Weg auch noch. Und
dann sprichst du Italienisch mit dem Bauch und nennst mich immer Babygöttin.
Ja, das und ist selbst auch die Kinder, voll krass.
Mama, du bist schwanger, du musst das nicht tragen oder machen. Und das kam die natürlich, weil du so mit mir
redest. Ja, sorry, dass wir dir jetzt alles abnehmen wollen.
Das ist aber sehr süß, weil es ist super viel Verständnis da und du lebst es denen ja auch vor und sagst so, Mama ist die Babygöttin, die macht uns gerade einen Menschen. Ja. Die zieht bald ein neuer Mensch in diese Wohnung ein, den wir selber hergestellt haben. Das ist so cool.
Voll cool.
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Natürlich, wie gesagt, es geht immer noch besser, aber es sind auch alle Menschen. Heute war ich bei der Aquagymnastik, aber auch davor habe ich es 3 Wochen lang nicht geschafft, weil ich immer entweder gepennt habe zu der Zeit oder einfach irgendwas war immer. Aber heute habe ich es mal wieder geschafft. Ich gucke gerade noch mal kurz in den Fragen, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was so von der Community kam auf Instagram.
Ja. Wir machen sonst noch eine neue Folge auf, wenn noch
auf
was fehlt.
Was für Supplements hast du dich fokussiert? Das haben wir beantwortet.
Yes.
Hast du regelmäßige Blutbilder gemacht? Jein, nicht alle Werte. Ne? Also ich habe genau davor habe ich einen Test gemacht, da habe ich alles durchgetestet. Ich habe nochmal einmal so in der Mitte nochmal alles durchgetestet und ich versuche immer hier und da meine Werte mit abzuhaschen bei Ärztin oder bei der Hebamme, weil ich weiß natürlich, hat man ganz andere Möglichkeiten in der Schwangerschaft und da nochmal sagen, können Sie nochmal mein B12, können Sie mal hier? Probiere ich noch mit rein zu sneaken.
Ja.
Genau, und danach ausgerichtet mache ich eben diese Testungen. Außerdem arbeiten wir auch ganz frisch und neu zusammen mit Sarah Screen. Da mache ich jetzt nochmal einen D3-Test zum Beispiel. Das habe ich jetzt länger nicht getestet. Da könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne mal umgucken. Packen wir auch mal in die Shownotes mit rein.
Ja.
Weil wenn ihr bei Sarah Screen, vielleicht kannst du mal den Rabattcode raussuchen, mal reinguckt, da gibt es richtig coole Tests, die ihr einfach zu Hause machen könnt. Nicht jetzt das komplette Paket mit allen Nährstoffen, die man so auf vegan beziehen würde, wobei das könnte man vielleicht mal mit denen zusammen entwickeln, das wäre cool.
Das wäre nice.
Aber du kannst ja schon Zöliakie-Test zu Hause machen, also gucken, ob du glutenunverträglich bist oder ob es nur dein Verdacht ist oder du kannst einen D3-Test machen, einen Omega-3-Test, also das sind einfach Sachen, wenn du da das zu Hause von zu Hause aus machen willst mit einem Trockenbluttest, dann go for it.
Ja.
Haben wir ganz neu für euch eine Kooperation organisiert, weil wir das so, so toll finden und so wichtig sind, finden.
Ja.
Und da könnt ihr einfach zur Bestellung gehen und dann am Ende eingeben.
Superheroes 10, also 1-0.
Genau, da haben wir nämlich 10% Rabatt. Das gibt es sonst, also ich glaube, die haben so gut wie gar keine sonstigen Rabattaktionen oder andere ja. Influencer, die das machen. Das ist gerade eine sehr exklusive Geschichte, die ich da uns an Land geholt habe.
Ja.
Deswegen gebt euch da gerne mal, guckt mal da vorbei. Da gibt es auch alles mögliche Allergietests und so weiter. Richtig spannend.
Richtig spannend. Proteintest.
Genau, auf alle Produkte. Außer Gutscheine, diese 10%. Richtig cool. Genau, also Blutbilder mache ich, habe das im Blick und supplementiere auch entsprechend. Wie unterscheiden sich die Supplemente von vegan als Frau und Schwangeren zu vegan von. Ja, okay, das habe ich euch auch gerade beantwortet. Ich mache alles wie zuvor. Ich achte auf meinen Körper so wie zuvor und habe einen Mehrbedarf durch die Schwangerschaft. Ne? Ich muss mehr Sauerstoff transportieren, ich muss mehr Blut produzieren, aber ich muss auch direkt ein Kind versorgen, was über mich, über die Plazenta indirekt versorgt wird. Und diesen Mehrbedarf muss unbedingt zusätzlich abgedeckt werden. Ganz, ganz wichtig.
Hammer.
Ich schaue nochmal. Hier war nochmal eine Frage zu Beikost. Da können wir dann auch gerne nochmal eine Episode drüber machen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
Ja.
Nur ein Satz dazu. Bitte gebt auch euren Kindern Supplemente. Ganz, ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und ja, zum Beispiel bei InnoNature, bei den Tropfen B12, Omega-3 und D3 gibt es ja extra diese kleinen süßen Kids-Tropfen mit dem Äffchen drauf.
Ja.
Da steht drauf ab 4, weil da drauf stehen muss ab 4. Bitte, ich darf keine Empfehlung geben. Wir geben unseren Kindern auch schon früher diese Supplemente, weil da steht nur ab 4 drauf, weil einfach die Studienlage für die Kinder darunter zu schlecht ist. Dass diese Kinder natürlich auch davor Jod, Selen, Omega-3 etc. brauchen, ist völlig klar, liegt auf der Hand, darf nur so nicht draufgeschrieben werden. Also bitte ab dem Moment, wo die nicht mehr nur Milch trinken und durch euch versorgt werden mit euren zusätzlichen Supplements, die ihr für das Kind nehmt, sobald die anfangen, an der Süßkartoffel rumzulutschen, fangt an, denen wirklich selber ihre Supplements in entsprechender Dosis zu geben. Bei uns im Online-Kurs haben wir das immer gut aufgelistet, ne? Aufgeschlüsselt, aber wie gesagt, schreibt mich da sonst auch gerne nochmal persönlich an, da kann ich euch da nochmal ein bisschen was sagen. Aber bitte fangt an, euren Kindern die Supplements dann auch direkt zu geben. Und ansonsten hört gerne in den Podcast mit rein, haben wir alles mit unten verlinkt, wo wir noch mit Ernährungsberatung zur Beikost gesprochen haben. Das ist eine ganz spannende Sache da und auch schön, also schön einfach die Kinder mit allem versorgen zu können. Und wenn ihr zum Beispiel Brei macht, da kann sie ja alles reinmischen. Einfach hier noch Hülsenfrüchte, da noch das, auch ein bisschen Brokkoli noch. Einfach alles reinpanschen und wenn ihr es halt ohne Brei macht, dann so viel und so bunt anbieten, wie nur möglich.
Und die Kinder können irgendwann auch sich selbst supplementieren. Unsere Tochter ist jetzt 5 und die weiß einfach, wir haben ihr immer gesagt, davon das und jetzt macht ihr das einfach selber.
Ja.
Selbstläuferin. Richtig schön.
Kennt ihr Stellen, bei denen man eine Ernährungsberatung zum Thema vegane Babykost, Kinderernährung etc. machen kann? Ja, also auf jeden Fall alleine schon, wie hieß sie denn, mit der wir den Podcast aufgenommen haben? Ich bin so schlecht mit Namen. Weiß jetzt auch nicht, ne? Also, ich bin schlimm mit Namen. Also, wir haben ja diesen Podcast aufgenommen mit der Ernährungsberaterin, mit den 6 Kindern. Und diese wunderbare Frau, deren wunderbaren Namen ich leider gerade vergessen habe, die macht zum Beispiel ja ganz tolle Ernährungsberatung auch online. Und die könnt ihr auf jeden Fall zum Beispiel anschreiben. Ich habe auch noch mehr Adressen und Namen, wenn ihr da Bedarf habt. Ne? Schreibt mir immer persönlich, ich antworte da gerne und freue mich, wenn ihr euch um die Gesundheit eurer Kinder kümmert. Wie verrückt. Auf welche Lebensmittelsupplements sollte man verzichten? Beziehungsweise Supplemente wüsste ich jetzt nicht, worauf man da verzichten soll, außer auf Nicht-Veganer. Und Lebensmittel haben wir auch geklärt, ne? Nichts, also auf alles, was man so offiziell verzichten soll, ist eh nicht vegan.
Richtig.
Von daher entspannt euch, was das angeht. Ich gucke, ob hier noch was dabei ist. Genau, ja, also die Supplemente ändern sich im Laufe der Schwangerschaft. Der Bedarf natürlich, je nachdem, wie groß das Kind ist. Deswegen nehme ich ja zum Beispiel erstes Trimester und dann zweites, drittes. Verändert sich auch dieses Komplex zum Beispiel von InnoNature, den ich eben nehme, verändert sich natürlich in der Zusammensetzung enorm, weil sich wirklich der Bedarf des Kindes, des ungeborenen Kindes auch enorm verändert.
Verständlich, ja.
Voll. Ich glaube, das war's.
Schön, alles durch. War auch wirklich, meine Güte, ganz schön umfänglich und es ist schön zu hören, dass du in dieser Verantwortung, dass du dich wohlfühlst in der Verantwortung, dass du das einfach ernst nimmst. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass es eine Generation gibt, die diese Chance hat, weißt du?
Mhm.
Vor 20, 30 Jahren, da wäre das halt einfach anders gewesen und geschweige denn vor 40, 50 Jahren.
Ja.
Und jetzt an diesem Punkt zu sein, dass das Wissen da ist, dass die Dosierung klar ist, dass die Wege da sind, dass man weiß, was mit wem kombinierbar ist und was lieber morgens und was lieber, es ist so schön, dass das Wissen alles am
ein
Start ist.
Ein Geschenk. Ein
Riesengeschenk für alle Kinder, die noch geboren werden dürfen.
Ja, genau. Ich wollte noch dazu sagen, habe ich auch gar nicht erwähnt, wisst ihr ja wahrscheinlich, aber trotzdem, ne, wenn ihr bei InnoNature bestellen möchtet, dann nehmt unbedingt vegan gesund 10, weil dann bekommt ihr einfach 10% extra. Das wäre schade, wenn ihr das nicht nutzen würdet.
Also günstiger.
Günstiger.
Ihr kriegt 10% extra obendrauf.
Also minus 10% extra. Ja. Wäre schade, wenn ihr es nicht nutzen würdet. Das lohnt sich natürlich bei 10%. Das wollte ich noch sagen. Und ich wollte noch dazu sagen, dass ich wieder einmal mehr gelernt habe bei InnoNature, dass natürlich auch die Angaben, wie zum Beispiel bei dem Omega, bei dem D3-Tropfen, sind 1000 Mikrogramm pro Tag empfohlen.
Mikrogramm
auf
oder
der
internationale
Packung.
Einheiten?
Internationale Einheiten?
Sag's nochmal.
Ja, aber sollen wir jetzt nachgucken oder was?
Ja, keine Ahnung. Wovon sprichst du denn? Von den D3-Tropfen. InnoNature D3-Tropfen.
Eine Sache würde ich auch nochmal dazu sagen, ich habe bei InnoNature jetzt auch wieder mal einmal mehr gelernt, dass natürlich es offizielle Empfehlungen geben, die da einfach draufstehen müssen, die aber nicht unbedingt immer mit dem zusammenpassen, die dann tatsächlich gut wären. Also ich zum Beispiel supplementiere T3 in sehr, sehr hohen Dosen und komme damit auf meinen optimalen Wert von 60, den ich auch haben möchte. Wenn ich 1.100 Einheiten nehmen würde, so wie es auch empfohlen ist, auch bei InnoNature, so wie sie es einfach draufschreiben müssen, deswegen empfehle ich euch bitte auch immer nochmal selber, dann würde ich wahrscheinlich auf einen Wert von 20 kommen. Und 30 ist, zwischen 30 und 60 soll man sich aufhalten. 60 ist in dem Fall wirklich besser als 30. Ne? Je nach Supplement ist ja auch der Mittelwert genau der richtige oder der oberste. Also mindestens 60 ist wirklich anstrebenswert und das schafft man mit 1000 hinten und vorne nicht. Das schaffst du nicht mal im Sommer. Und deswegen da wirklich zum Beispiel bei D3 wirklich in die Vollen gehen. Und wenn ihr das bis jetzt immer gemacht habt mit 1000, ich darf nicht empfehlen, wenn ich es bis jetzt immer gemacht hätte mit 1000, würde ich jetzt mal eine ganze Weile lang mindestens 7000 am Tag nehmen und dann nochmal einen Test machen. Wenn ich irgendwie auf Level bin, dann kann man ja wieder die Dosis anpassen auf zum Beispiel 4.000, 5.000 am Tag und das dann im Langzeittest nochmal überprüfen, wie gesagt, vielleicht mit Sarah Screen oder beim Arzt oder wo auch immer ihr das dann machen wollt. Aber da wirklich die Dosen beachten natürlich, die angegeben sind, aber auch nochmal hinterfragen, ob die, oder einfach überprüfen, ob ihr dann wirklich die Ergebnisse bekommt, die ihr euch auch wünscht. Auch mit Omega-3-Präparat bei InnoNature, das 1:2 für VeganerInnen. Auch das nehmen wir deutlich höher ein. Das heißt deutlich, aber wir nehmen eine Kapsel mehr ein, als angegeben ist, weil nur so wir auf die optimalen Werte auch kommen.
Ja, weil jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch verwertet die Dinge anders und
ja,
die einen sind.
Ja, nee, ich glaube, das, also ja, ja. Aber das ist idiotisch. Das gilt so für gut wie keinen, also so gut wie keiner. Wie willst du in Deutschland bei 1.100 Einheiten auf vernünftige Werte kommen?
Ich spreche jetzt
zum
Beispiel von
Omega 3. Das ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben. Und dann gibt es natürlich noch eine Bad Absorber und so weiter und andere Bedingungen. Aber es ist einfach, mich ärgert das, dass man da nicht einfach raufschreibt, wie es.
Und 1.000 internationale Einheiten wird sogar dann als hochdosiert deklariert.
Ja.
Das ist halt einfach.
Das ist einfach ein Witz.
Der Rahmen, in dem das stattfinden darf. Ja. Aber auch da sind wir froh, dass es den Rahmen gibt und wenigstens gibt es einen Rahmen und eine Empfehlung.
Ja.
Dass es trotzdem unter dem liegt, was wir eigentlich wirklich bräuchten, steht auf einem anderen Blatt.
Voll.
Danke euch, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass die Folge euch geholfen hat, wenn ihr gerade schwanger seid, schwanger werden wollt. Mit dem Thema Kinder generell Fragen habt, dann schreibt uns gerne hi@vegan-superheroes.com oder auf Instagram vegan-superheroes, da findet ihr uns auch. Und ich danke dir, Juju, dass du das machst. Habe ich dir schon Danke gesagt? Erst 7-mal, ne?
Ich glaube, du hast dich heute schon mal bedankt bei mir.
So schön. Echt
ich werde
cool.
jetzt erstmal gleich Mittagsschlaf machen.
Hast du dir auch wohl verdient.
Ich komme direkt vom Schwimmen und dann erstmal den Podcast aufnehmen hier. Aber,
richtig.
Jetzt haben wir es geschafft. Großes, wichtiges Thema. Ich hätte mich noch stundenlang weiter erzählen können, habt ihr bestimmt gemerkt. Und ja, ich danke euch für eure Geduld und ich hoffe und denke, dass ihr das alle gut macht, wie ihr es macht. Und ich freue mich und bin stolz auf euch, wenn ihr gerade schwanger seid oder euch mit dem Thema beschäftigt und euch mit der veganen Schwangerschaft beschäftigt. Danke, danke, danke. Das
Hammer
ist einfach so schön. Es gibt nichts Schöneres, als ein friedliches, unschuldiges Kind zu gebären, was direkt friedlich und unschuldig bleibt, weil es gar nicht erst mit Tierleid in Kontakt kommt. Und unsere Tochter, unsere vegane Tochter, sitzt jetzt gerade, wir haben gerade meine Babyshower-Party am Wochenende gehabt. Fabi hat mir eine Überraschungsparty organisiert und zur Schwangerschaft. Und dann sitzt meine Kleine so am Tisch und sagt einfach, ich bin schon mein Leben lang schwanger. ich bin schon mein Leben lang vegan. Mit 5 ja. Und alle haben natürlich gekichert und sie war einfach stolz drauf und hat das erzählt. Da waren auch viele vegane Menschen am Tisch. Und erzählt es heute noch positiv und wir haben es jetzt nochmal neu konnotiert. Sie sagt jetzt nicht mehr, ich bin ein veganes Kind, sondern wir sagen eben auch, du bist eine Tierschützerin.
Ja.
Weil das so was Aktives ist. Das Vegan-Sein ist so abstrakt. Aber wenn sie sagen kann, ich bin eine Tierschützerin und damit nicht nur meint, dass sie keine Märchenkäfer platt tritt im Kindergarten wie andere, sondern wirklich das in vollem Ausmaße lebt, dann ist das einfach ein richtig schöner Begriff dafür, finde ich.
Ja, auf jeden Fall total passend.
Danke, ihr Tierschützer.
Dankeschön. Juju geht jetzt schlafen. Ich nehme jetzt den nächsten Podcast auf. Sag du zuerst mit Picasso. Hört da gerne unbedingt mal rein. Und wir danken euch, dass ihr diese Folge gehört habt. Lasst uns gerne ein paar Sternchen da, wenn es euch gefallen hat. Gebt uns gerne Feedback und vergesst nicht, wenn ihr das hier hört, ist es ganz klar, dass ihr Vegan Superheroes seid. Wir sind sehr, sehr, sehr stolz auf euch.
Absolut. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr wollt. Ciao. Ciao.